Hallo, frohes neues Jahr und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Mick Löcker und ihr hört Folge 13 von Neben der Spur. Mal wieder ein bisschen später, ich hatte so leichte Tonprobleme, aber darüber wollen wir an der Stelle nicht weiter reden. Das ist ein Problem, das muss ich mit mir selbst ausmachen. Dieser Podcast ist noch nicht ganz ein Jahr alt. 2 Monate haben wir noch, bevor wir hier die magische Marke von einem Jahr erreichen. Aber so richtig kommt man ja nicht raus aus dem Jahresrhythmus. Es fühlt sich zumindest schon so an, als würde dieser Podcast jetzt in sein zweites Jahr gehen. Weshalb ich dachte, ein guter Moment, um zumindest mal kurz so ein bisschen zu evaluieren und euch auch so einen Einblick zu geben, wie es mit diesem Podcast weitergehen soll, was ich mir vorgenommen habe oder ihr euch vielleicht auch wünscht und wie sich dieses Projekt hier weiterentwickeln kann. Also erstmal vorweg das ganz Grundsätzliche und auch einfach sehr Positive. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber man kann es ja nicht ausreichend betonen. Ich bin gänzlich zufrieden und zwar in erster Linie mit euch. Nicht nur, weil ihr den Podcast fleißig teilt und bewertet, macht damit natürlich gerne weiter, sondern vor allem auch im direkten Austausch mit euch. Ja, das mit dem Internet ist ja so eine Sache. Man weiß immer nicht so richtig, wie es aus dem Wald zurückschallt, wenn man einmal hineingerufen hat. Und ich kenne auch genug Menschen, die im Journalismus arbeiten und habe selbst ausreichend Erfahrung gerade mit der Diskussion auf Social Media gemacht, um zu wissen, wie ein Großteil von euch sicherlich auch, dass mit der Diskussions- und Feedback-Kultur kann so eine Sache sein, die schnell auch mal in eine nicht ganz so angenehme Richtung abkippen kann. Aber umso schöner, dass meine persönlichen Erfahrungen mit diesem Projekt in eine ganz andere Richtung gehen und das hat eben vor allem mit euch zu tun. Und es reicht von den Anregungen und Feedback, das ihr mir schickt, bis zu eurem tapferen Ertragen, wenn sich mal eine technische oder menschliche Macke eingeschlichen hat, ja, seien es Tonstörungen, meine Versuche, Namen von PolitikerInnen auszusprechen, gerade die Französischen machen mir hier regelmäßig dann doch größere Probleme, oder auch mal etwas unsaubere Schnitte, wenn mal wieder eine Nachtschicht anstand und ich schon etwas müde war beim Schneiden, aber das ertragt ihr wirklich alles ganz tapfer, ohne Nörgeln. Und das rechne ich euch sehr, sehr hoch an. Und es führt uns auch schon zu Punkt 2, die Frage, wie es mit diesem Podcast denn nun weitergehen soll. Erstmal vorweg, das habe ich von YouTubern gelernt, offensichtlich macht man das so. Also fürs zweite Jahr verspreche ich natürlich erstmal, dass alles noch viel, viel besser wird und toller und auch größer und ich ganz, ganz viel vorhabe. Aber das kostet natürlich Zeit. Viel Zeit. Und ehrlicherweise, niemand zwingt mich dazu, aber dieses Projekt, und ich hoffe, ich tue jetzt Eltern damit nicht unrecht, fühlt sich manchmal inzwischen dann doch an wie so ein kleines Kind. Ja, es gibt einfach nie Ruhe, will eigentlich immer irgendwas von einem und raubt einem auch manchmal jeden Nerv, freie Minute und manchmal auch die Nächte. Was natürlich nichts daran ändert, dass man es sehr, sehr liebt und sich auch verantwortlich fühlt. Aber manchmal geht man eben auch einfach auf dem Zahnfleisch. Und in meinem Fall bedeutet es, ich habe im vergangenen Jahr fast jede freie Minute mit der konkreten Arbeit oder auch einfach nur Gedanken an dieses Projekt verbracht, wenn ich mal wieder so ein bisschen hinter dem Zeitplan lag oder ich dachte, oh mein Gott, jetzt habe ich einen Artikel gefunden, den will ich noch unbedingt einarbeiten. Aber Engpässe, zeitlich wie energetisch, bleiben nicht aus, genauso wie schon angesprochene Überstunden an Tagen, an denen ich nun quasi 2 Jobs nachgehen muss. Weshalb es dann eben auch immer mal wieder etwas länger dauert oder zu längeren Pausen kommt oder ich einfach mein angedachtes Pensum von 2 Folgen im Monat unterlaufe. Und die Erkenntnis nach fast einem Jahr ist also, ich kann das aufrechterhalten und ich will das auch auf jeden Fall, aber soll sich dieser Podcast hier weiterentwickeln und wachsen, dann brauche ich schlicht und ergreifend mehr Zeit. Ja, nächstes Jahr ist zum Beispiel wieder Wahlkampf in den USA und ich würde dazu gerne Gespräche führen und auch eine spezifische Folgenreihe zum Wahlsystem und innenpolitischen wie außenpolitischen Herausforderungen, die damit verbunden sind, machen, genauso wie eine Reihe zum deutschen Kolonialismus und seinen Folgeerscheinungen, mit denen ich eigentlich mal dieses Projekt angedacht hatte zu starten. Oder auch einfach Folgen, in denen wir mal zu Themen und Ereignissen zurückkehren können, um so ein bisschen ein Update zu bekommen, weil manchmal bleiben wir ja hier einfach auf so Cliffhangern hängen, wie jetzt zum Beispiel, wenn es um Milei in Argentinien geht, da könnte man natürlich noch viel weiter drüber sprechen, da könnte man Updates zu machen, genauso wie zu ganz vielen anderen Folgen, Konflikten, internationalen Problemen etc. Aber das alles passt eben gerade nicht so richtig in den zeitlichen Rahmen, den ich für dieses Projekt freischaufeln kann. Reden wir also nicht lange um den heißen Brei herum. Ich habe das hier ja auch schon mal angekündigt. Soll dieser Podcast sich entwickeln, braucht es mehr Zeit. Und wie ihr alle wisst, Zeit ist Geld. Prosit. Ich habe mich also etwas mit Finanzierungsmodellen beschäftigt, fast ein Jahr geliefert, damit ihr dann auch wisst, dass ihr euch auf diesen Podcast hier verlassen könnt und wisst, dass eure etwaige finanzielle Unterstützung auch in die richtigen Kanäle fließt. Zum Beispiel das Vermögen meines Vermieters. Und ich würde mich von nun an sehr über finanzielle Unterstützung freuen, um dieses Projekt eben einfach weiter ausbauen zu können. Alles auf freiwilliger Basis. Es wird hier zumindest zunächst keine Paywall für Folgen geben, auch weil ich weiß, dass man als Studierender zwar gerne Podcasts hört, aber auch nicht alles einfach finanzieren kann. Ja, das läppert sich ja dann doch zusammen die paar Euro im Monat. Aber wollte diesen Podcast finanziell unterstützen und die Arbeit, die ich hier schon investiert habe und noch investieren werde, findet ihr von nun an in den Shownotes eine Bankverbindung für etwaige einmalige oder dauerhafte Spenden, sowie die Möglichkeit über PayPal und auch über Steady, wo es jetzt quasi erstmal so eine Art Basis-Abo gibt über 3 Euro im Monat ohne zusätzliche Inhalte, dass ich dann gerne in der Zukunft über weitere Abos und extra Inhalte erweitern würde, aber das ist ein Projekt für die Zukunft. Und jeder Cent und jeder Euro, den ihr überweist, und ich muss es hier nicht sagen, aber tu es natürlich trotzdem, bringt dieses Projekt gewaltig nach vorne und macht in der Masse dann auch einen Unterschied. Und ohne den Druck zu sehr auf euch zu legen, aber wollt ihr mehr und besser und größer, dann liegt die Verantwortung jetzt quasi bei euch. Natürlich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ja, also keine Sorge, ich sehe euch Fellow-Kommilitoninnen. Solltet ihr Fragen zur finanziellen Unterstützung an sich haben, dann gebt gerne Bescheid und ansonsten findet ihr ab jetzt in den Shownotes alle Informationen, wie ihr diesen Podcast finanziell unterstützen könnt und werdet dann in Zukunft auch immer so einen kleinen Einspieler hören, damit ihr wisst, ah, jetzt ist es Zeit zu zahlen. Im Voraus aber schon einmal vielen Dank. Ich weiß, Projekte wie dieses zu unterstützen ist ein absoluter Luxus, ja, an mir ist auch nicht vorbeigegangen, dass die wirtschaftliche Lage individuell wie kollektiv gerade schwierig ist und man muss es sich leisten können und man muss es sich leisten wollen und umso dankbarer bin ich für jegliche eure Unterstützung, egal in welcher Größenordnung. So. Nun aber genug mit dem Vorgeplänkel, kommen wir zu unserem Thema für heute. Mit dem wir heute mal wieder nah dran sind am Kern dieses Podcasts, nämlich neben der Spur, also weit weg von den globalen Großereignissen, die uns gerade, ja, wie die Kriege am Rande Europas ja weiterhin alle in Bann und Schrecken halten. Obwohl, vielleicht muss ich mich hier sogar schon korrigieren, weil das Thema Krieg im weitesten Sinne, aber auch gerade die Frage, warum und wofür kämpfen, und natürlich die Berichte über Grausamkeit, menschliche Abgründe etc. haben, und das tut es auch weiterhin, die Art und Weise, wie wir über internationale Konflikte sprechen und dass wir überhaupt über sie sprechen, ja schon stark verändert. Ja, sei es die Zeitenwende und ein Abrücken von der deutschen Scheckbuch-Außenpolitik und erneuten Debatten um Wehrpflicht und europäische Verantwortung oder eben die Frage der westlichen Hegemonie ganz allgemein. Die Diskussion über die globale Ordnung, wie die westliche und deutsche Wehrhaftigkeit, sind existenzieller geworden. Ja, so richtig Nischenthema scheint es nicht mehr zu sein. Wenn sich zum Beispiel China und der Iran zu bilateralen Gesprächen treffen, ja, oder sich die BRICS erweitern, aber auch Putsch in Westafrika stattfinden, allein schon, weil die Menschen dort eben dann auch mal russische Flaggen schwenken und damit direkt wieder medial eingespeist und eingeordnet werden. Ja, fast scheint es wieder wie ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und ich weiß, es klingt überspitzt und ist sicherlich auch nicht fair, gerade auch dem sehr guten und komplexen Journalismus dazu, den es ja auch gibt. aber auch Texte, warum zum Beispiel Argentiniens neuer Präsident bei all seiner illiberalen Politik ein besserer Partner ist als zum Beispiel Lula aus Brasilien, der ja anders als Milei nicht auf der Seite des Westens steht. Die mehren sich eben auch, ja, Grenzen werden gezogen zwischen den vermeintlich pro-westlichen und den anti-westlichen Staatschefs, gerade natürlich des globalen Südens. Und dass Interessenpolitik oftmals komplexer ist als wer nicht für uns ist, ist gegen uns, das fällt dabei natürlich leicht mal unter den Tisch. Ebenso wie die Einsicht, dass der Westen vielleicht auch nicht immer das Maß der Dinge ist, auch wenn er um seine Hegemonie ringt, ja, vielleicht nicht alles in dieser Ordnung dann so unterstützenswert ist, auch wenn man Unrechtsstaaten wie Russland, Iran oder China gegenübersteht. Aber die Terrorangriffe gerade vom 7. Oktober scheinen die Diskussion eher noch einmal zugespitzt zu haben und auch im Großen einen weiteren Aspekt beigemischt zu haben, der uns allen nicht gänzlich unbekannt ist, gerade wenn der Kampf gegen den internationalen Terror unser Aufwachsen geprägt hat und natürlich auch in innenpolitischen Debatten dann entlang der Frage von vermeintlicher Kulturverträglichkeit, Überfremdung etc. eine Rolle spielt. Nämlich die Frage, was motiviert den Terror oder auch die Gewalt ganz allgemein, worüber wir hier auch schon einmal gesprochen haben. Und natürlich ist es eine Frage, die sich schwer auflösen lässt, aber populärjournalistisch und in der öffentlichen Debatte natürlich direkt mit einer anschließenden Frage verbunden ist, die oft genug auch schon als Antwort herreichen musste, nämlich die nach der Religion der Gewalt, wenn man so will. Und kein Konflikt lädt so sehr dazu ein, das zu diskutieren, und ich will das ganz bewusst so formulieren, sich in so absolut irrelevanten historischen Versatzstücken zu verlieren, wie ein Konflikt, der vermeintlich durch die Religion getrieben ist und dann auch noch an einem Ort, wo dieser Konflikt auf tausende Jahre von gemeinschaftlicher und kriegerischer Religionsbeziehung zurückzugehen scheint. Weshalb sich dann eben auch Menschen auf Social Media in schier endlosen Debatten darüber verstricken, wer denn nun vor 2000 Jahren zuerst im Heiligen Land lebte und was auch immer damit einhergeht für die heutige Politik. Und das ist vielleicht ein nachvollziehbarer Reflex, ja, in der Hoffnung, das politische und gesellschaftliche Dilemma dann doch irgendwie historisch zu einem klaren Ergebnis zu führen und wenn es nur für einen persönlich ist. Aber ist natürlich völlig an allem vorbei, was unmittelbare politische Entscheidungen und den Verlauf des Konflikts prägen. Nicht, weil Geschichte an sich irrelevant wäre, ja, da würde ich mich hier ja quasi selbst demolieren, sondern weil es einen Unterschied macht, ob man zurückblickt, um politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Strukturen und deren Entwicklung aufzuzeigen, oder ob man zurückblickt, um ein Argument zu finden für vermeintliche Besitzansprüche. Ob man also etwas erklären will oder doch lieber Recht haben. Was allein schon deshalb nie gelingt, weil auch das Gegenüber in über 1000 Jahren Geschichte mit großer Wahrscheinlichkeit ein Narrativ finden wird, das sich in ihrem Sinne verfolgen lässt. Aber diese Mechanismen sind bekannt und vielleicht auch, wenn man den Abstand dann hat und die Gräuel mal nicht im Hinterkopf hat, zum Teil sogar ein bisschen amüsierend. Aber der Spaß hört eben spätestens dort auf, wo die Religion allein oder die Frage vermeintlicher historischer Volksgruppen beginnt, eine ernsthafte Debatte zu überlagern, in der es vorrangig um Fragen der Staatlichkeit und Ökonomie geht. Ja, wo man also zurückfällt hinter die Erkenntnisse der Wissenschaft und Geschichte selbst und meint, man könnte Motivationen und politische Entwicklungen und Konflikte jetzt allein auf religiösen Fanatismus, Dogmatik etc. zurückführen und damit dann eben auch immer meint, man hätte die Debatte nun erledigt und sei am Kern der Problematik angekommen. Denn die Antworten, die daraus hervorgehen, sind meist sehr vage und spiegeln viel öfter ein bestimmtes Welt- und Menschenbild wider, als dass sie wirklich zu einer eh schon sehr komplexen Debatte beitragen. Und so auch am 27. Dezember, als bei uns die Nachrichten über ein Massaker an Christen in Nigeria einliefen. Bei Angriffen auf mehrere Dörfer in einer mehrheitlich christlich geprägten Region Nigerias war nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International mindestens 140 Menschen getötet worden, mehr als 300 weitere verletzt. Koordinierte Attacken, die 2 Tage andauerten und deren Nachuntersuchung die Zahl der Opfer in den folgenden Tagen noch einmal steigerten, und die meisten von ihnen waren Frauen und Kinder. Und nun ist das an sich nichts Ungewöhnliches, ja, was es selbstverständlich nicht normalisieren soll, aber Meldungen wie diese vom Weihnachtsmassaker gibt es seit Jahrzehnten und sie sind so zahlreich, so regelmäßig, dass es mir tatsächlich kurz schwer fiel, die Nachrichten zu den Angriffen in diesem konkreten Fall dann auch tatsächlich wiederzufinden, so voll war die Google-Suche mit Berichten über ganz ähnliche Angriffe aus den Jahren 2014, 2017, 2020 und so weiter und so fort. Im Regelfall bleibt es aber mit Blick auf all diese Gewaltakte eigentlich bei einzelnen Berichten, ja, also die Medien kommen irgendwie ihrer Chronistenpflicht nach, wenn man so will, aber große Aufmerksamkeit oder gar Debatten löst das öffentlich eigentlich kaum aus. Und auch diesmal vernahm man aus den Medien vor allem Kurzmeldungen und die gewohnten Standardtexte, in denen der große Konflikt dann nochmal auf wenigen Zeilen skizziert wurde. Massive Gewalt in Afrika, das ist man so gewohnt, das ist so gekoppelt mit unserem Bild des Kontinents, als dass Vorfälle wie der Terror in Nigeria die Gemüter hier groß in Wallung bringen würden, könnte man meinen. Aber doch im Angesicht von religiösem Terror in Israel schien sich dieses Massaker offenbar dann doch in einen irgendwie größeren Kontext einbetten zu lassen, über die menschliche Natur oder die vermeintlichen Abweichungen davon. Oder wie es ein Kommentator unter einem Text auf Zeit Online vermerkte, zu dem wir gleich noch kommen werden, Zitat, ich bin froh, dass ich Barbaren und Wilde überall als das bezeichne, was sie sind. Zugegeben, ist es nie eine sonderlich gute Idee, sich in den Kommentarspalten von Zeitungen rumzutreiben, aber dieser Kommentar bringt ein zwar wenig fundiertes, aber doch starkes Unbehagen und auch Unverständnis, das vermehrt in der öffentlichen Debatte in Deutschland herumgeistert, dann doch ganz gut auf den Punkt. Also Versatzstücke der Gewalt aus verschiedenen Konflikten fließen darin irgendwie zusammen in einem Empfinden von grenzüberschreitender Unmenschlichkeit, die so fremd und berechtigterweise auch erschütternd erscheint, dass sie nicht nur bei diesem User schnell gleichgemacht wird und viele wie er resümieren, also Kernproblem, das sei ja die Barbarei. Ja, was auch immer das dann bedeutet, schließlich ist es ja ein weltanschaulich geprägter Begriff. Und nun sollte man von den Kommentatoren im Internet keine Masterarbeit erwarten, aber es war eben auch nicht der einzige dieser Kommentare, sondern auch auf Twitter schnellten die Kommentare zu diesem einen spezifischen Vorfall schnell in die Höhe und die allermeisten von ihnen nahmen dabei vor allem Bezug auf einen Text und eine Überschrift, die ich nun gar nicht mehr zitieren kann, weil der Druck wohl so immens war durch die Frustration von außen, dass er inzwischen gar nicht mehr existiert. Zumindest nicht in seiner originalen Form. Denn Zeit Online hatte es gewagt, in der Überschrift nicht nur den Tathergang kurz zusammenzufassen, also mindestens 140 Tote bei Angriffen auf christliche Dörfer in Nigeria, sondern auch noch anzufügen, in der Region komme es verstärkt durch den Klimawandel zu Verteilungskonflikten. Und das allein reichte, um einen Shitstorm auszulösen. Den originalen Titel verschwinden zu lassen, vor allem den Teil mit dem Klimawandel. Und nicht nur das, es brachte offenbar auch zumindest einen Kollegen bei Zeit Online so richtig in Wallungen, so sehr, dass er wohl noch am selben Tag beschloss, also das könne man so nun nicht stehen lassen. Nein, das bedürfe sogar einer Gegenrede. Und die Rede ist von Joachim Bittner, Co-Ressortleiter im Ressort Streit, und den hatte er wohl auch vor anzuzetteln, und den Leserinnen dabei auch gleich nochmal ins Gewissen zu reden. Ja, Kontextualisierung, das sei ja wichtig, aber im Angesicht des Massakers in Nigeria und Terror in Israel, wie könne man die Barbarei da nur in Schutz nehmen mit dem Verweis auf Entwicklungen wie den Klimawandel? Wo es hier doch vor allem eines bedürfen würde, das Böse zu erkennen, wenn man es sieht und dann auch so zu benennen, und dabei vor allem auch die europäischen Befindlichkeiten abzulegen, man habe die Sünde für sich selbst gepachtet. Und es klingt zusammengefasst überspitzt, aber ist es eigentlich gar nicht, wie schon die Überschrift des Textes deutlich macht. Zitat, unser eitler Sündenstolz. Ob im Gazastreifen oder Nigeria, an andere legt Europa oft viel weniger strenge Maßstäbe an als an sich selbst. Das ist auch eine Form von Paternalismus. Ich werde euch den Text verlinken und hier nicht alles wiedergeben, aber zumindest ein paar zentrale Aspekte wollen wir dann doch einmal herausstellen, damit wir uns allen vor Augen führen können, worum es hier geht. Der Text beginnt damit, dass Bittner sich erst einmal beschwert. Rhetorisch fragt er, wie soll man Weihnachten überhaupt genießen nach dem 7. Oktober? Ist es überhaupt möglich, darauf in einer Weihnachtspredigt keinen Bezug zu nehmen, um dann enttäuscht festzustellen, also sein Pfarrer habe es zumindest geschafft und keine Minute seiner Predigt dem Terror gewidmet. Und damit ist der Tonus des Textes gesetzt, denn Bittner geht es nicht um eine politische Analyse, auch wenn er fragt, was Menschen dazu bringen kann, anderen Menschen das schlimmst Vorstellbare anzutun, sondern vielmehr eine Art von, ja, theologische oder philosophische Einordnung der Gewalt und auch eine Abrechnung, nicht nur mit seinem Pfarrer, sondern auch der vermeintlichen Betrachtung solcher Ereignisse durch einen nicht näher benannten größeren Teil der Öffentlichkeit. So kritisiert er seinen Pfarrer zum Beispiel für dessen lapidare Geisteshaltung. Zitat: Frieden ist möglich, wenn wir ihn nur wollen. Weihnachten erinnert uns an die Macht der Vergebung und Versöhnung. Jeder von uns muss mehr tun gegen die fossile Zerstörung der Schöpfung und die Kollekte am Ausgang. Gilt auch in diesem Jahr für Brot für die Welt, für Projekte in Afrika, Asien und Südamerika, Heiligabend halt, als wäre nichts Besonderes geschehen. Aber es sei doch etwas Besonderes geschehen, etwas, das, Zitat, erschütternder auf ein Selbstbild des Westens gewirkt hat, als man es sich vielleicht gerade in Kirchen eingestehen mag, die Explosion der Unmenschlichkeit, die die Welt am 7. Oktober sah. Und nicht nur das, denn dieser Akt der Gewalt habe auch, Zitat, das christliche Europa von einem Platz in der Welt gestoßen, auf dem es sich gerade so richtig bequem machen wollte. Die Rede ist vom Platz des Sünders, der sich umso höher stehender fühlen darf, je eindringlicher er sich seine Sünden bewusst macht. Wir liebten es, uns für schlechter zu halten als alle anderen. Es fühlte sich so gut an, so moralisch unangreifbar. Es ließe sich, Zitat, nicht leugnen, dass viele Europäerinnen und Europäer es aus einer gewissen Eitelkeit für edel halten, deutlich strengere Maßstäbe an sich selbst anzulegen als an andere und dass die Kirchen diese Sünder-Selbstgefälligkeit gerade in jüngster Zeit freudig mitbedient haben, um angesichts schwindender Nachfrage nach Sinnstiftung wenigstens Selbstergriffenheit zu stiften. Wen klagen zum Beispiel die Schwimmwesten an, die vor Kirchentürmen und Kruzifixen baumeln? Die Schlepper in Nordafrika oder die vermeintliche Hartherzigkeit Europas? Und bekommt die 27-jährige Luisa Neubauer den Predigtpreis für ihr Lebenswerk, weil sie so viel zur Rettung der Schöpfung getan hätte? Oder nicht mindestens auch, weil sie so unermüdlichen Reue-Rohstoff fördert? Aber die Bedeutung des 7. Oktobers liege eben darin, dass er die Barbarei der anderen in mehr Bildern, Videos und Berichten vor Augen geführt habe als je zuvor. Und, Zitat, wie kein Ereignis zuvor zeige er deshalb, wie weit auseinander Selbst- und Fremdprüfung lagen und wie schädlich diese Kluft für alle Beteiligten war. Denn wie könne es anders sein, dass ein Massaker an über 140 Christen von Islamisten in Nigeria zu Weihnachten es kaum in die deutschen Nachrichten schafft? Und wo es überhaupt geschah, Zitat, übernahmen die Redaktionen von Welt bis Zeit Online zunächst den Spin verschiedener Nachrichtenagenturen, wonach das Verbrechen in Verbindung mit dem Klimawandel stehen würde, als zwinge die Erderwärmung zum wiederholten Massenmorden von Muslimen an Christen in deren Kirchen. Und um das zu widerlegen, zitiert Bittner dann eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe aus dem britischen Unterhaus zur Situation in Nigeria, die in einem aktuellen Bericht zu dem Schluss kommen würde, dass der Klimawandel der am wenigsten bedeutsame Treiber hinter dieser Gewalt sei. Der wichtigste Faktor hinter der Christenverfolgung sei aber vielmehr eine religiös-extremistische Ideologie, die auch unter den Fulani-Milizen im Norden des Landes immer mehr Anhänger finde. Und diese Teilblindheit Europas, das anzuerkennen, habe eben mit einem Sündiger als du Glauben zu tun, wenn derjenige am ehesten auf Erlösung hoffen darf, der sich seine Sündhaftigkeit am schonungslosesten bewusst macht. Denn dann dürfen die eigenen Sünden nie versiegen, sie sind ja der Rohstoff der Reue. Was wiederum bedeutet, die anderen, die dürfen nie und nimmer sündiger sein als ich. Und diese Idee sei natürlich nichts anderes als eine vornehme Form von Paternalismus. Sie erkenne dem anderen nicht die gleiche Fähigkeit zur Selbstkorrektur zu, weil sie ihm nicht die gleiche Fähigkeit zur Schlechtigkeit zutraue. Und abschließend urteilt er, er sei zwar nur ein Laie, aber verstehe nicht, wie das schon vor dem 7. Oktober mit der christlichen Idee der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen zusammengepasst hätte. Und wir denken uns, ja, puh, das ist aber eine ganz schön strenge Anklage, Herr Bittner. Ich habe viel aus dem Text rausgelassen, aber ich glaube schon, der ehrlicherweise etwas verwirrende Verweis auf Luisa Neubauer in einem Text über Gewalt in Afrika und Israel macht deutlich, hier laufen viele Stränge vielleicht eher so schlecht als recht in einem Argument zusammen, da sich im Kern kaum die Mühe macht, trotz der ja durchaus berechtigten Kritik, Gewalt in Afrika lasse die Medien und Öffentlichkeit weitestgehend kalt und unberührt, dann selber groß zur Erkenntnis über diese beizutragen. Ja, ein Halbsatz muss reichen, um das wissenschaftliche Rückgrat des Textes zu bilden. Und trotz des gefühligen Tons, der ja offensichtlich aufrütteln soll, was hier im Mittelpunkt steht, ist völlig klar. Und es sind nicht die Gewaltdynamiken oder die Frage, woher rührt die Gewalt? Die Antwort steht ja quasi von Anfang an fest. Schließlich rührt sie aus nichts anderem als menschlicher Schlechtigkeit und religiösem Fanatismus. Und deshalb steht auch nicht sie im Mittelpunkt. Nein, im Mittelpunkt stehen natürlich wir. Wahlweise als Westen oder als Individuum, das hier lebt und sich Gedanken macht, ob man noch einen SUV kauft oder aus Umweltgründen nicht doch lieber aufs Lastenfahrrad umsteigen sollte. Oder man könnte auch sagen, naja, im Mittelpunkt steht eigentlich Bittner selbst, der sich in seiner Umgebung umschaut und geradezu erschüttert ist von der Härte der Selbstkritik bei vermeintlicher Milde gegenüber dem amoralischen Handeln anderer, seines Terroristen in Israel, Nigeria oder Schlepper in Libyen. Kurz, Bittner versteht die Welt nicht mehr. Weshalb ich dachte, naja gut, dann helfen wir ihm doch vielleicht ein bisschen dabei. Keine Sorge, die Kritik an dem Text ist noch nicht erschöpft. Wir kommen darauf nachher nochmal zurück. Für den Moment soll das hier aber als Teaser reichen, denn anders als Bittner wollen wir den Blick dann doch etwas weiter schweifen lassen. Weg von der reinen Selbstbetrachtung und hin an einen Ort, wo diese Gewalt stattfindet und der tatsächlich so sträflich vernachlässigt wird, wie Bittner ja auch kritisiert. Und dabei werden wir auch noch über Nigeria sprechen, aber im Mittelpunkt wird heute die Zentralafrikanische Republik stehen, eines dieser Länder, dessen Namen, und da kann man kaum jemandem einen Vorwurf für machen, wohl die wenigsten verorten können, das sich aber geradezu erschütternd gut eignet, um der Frage an einem konkreten und auch eingrenzbaren Beispiel nachzugehen, wie entwickelt sich in einem Staat und darüber hinaus eigentlich eine zumindest vordergründig als solche beschreibbare, religiös motivierte Gewaltdynamik? Ja, auf welche wirtschaftlichen und staatlichen Faktoren geht sie zurück? Und hat das Ganze vielleicht auch etwas mit weltlichen Motiven und Dingen wie dem Klimawandel oder auch externen Einflüssen zu tun? Und natürlich werden wir dabei auch auf den von Bittner netterweise verlinkten Bericht, auf den er Bezug nimmt, noch einmal etwas genauer eingehen. Denn so viel sei schon mal verraten, also so ganz sauber eingearbeitet hat er ihn nicht. Aber nun genug mit Bittner, brechen wir auf in Richtung Zentralafrika.
Die Zentralafrikanische Republik gilt als eines der ärmsten Länder der Welt. Seit 6 Jahren herrscht im Land ein Bürgerkrieg, der von der Weltöffentlichkeit aber kaum wahrgenommen wird. Im Bürgerkrieg kämpfen christliche und muslimische Rebellen gegeneinander. Mehr als 1,2 Millionen Menschen sind auf der Flucht.
Das ist ein inzwischen 4 Jahre alter Bericht, den ich hier kurz zusammengekürzt habe. Einer der ganz wenigen, die ich überhaupt finden konnte. Und wir merken, in dem Land ist Krise und das nicht erst seit gestern und so viel lässt sich vorwegnehmen, sie hat sich seitdem nur noch vertieft. Aber dass ich nur diesen einen Bericht gefunden habe, macht auch schon klar, also das Interesse dafür in Deutschland, aber wahrscheinlich auch in Europa insgesamt, ist dann doch eher gering. Die Zentralafrikanische Republik gehört zu den vielen Ländern, von denen man eigentlich fast gar nichts weiß und vor allem nicht weiß, was dort eigentlich momentan passiert. Starten wir aber erstmal mit ein paar grundlegenden Informationen zu dem Land, bevor wir uns dann auf die Geschichte und entscheidende politische Entwicklung gerade der letzten 20 Jahre stürzen, damit wir hier wenigstens mal so eine grundlegende Vorstellung von der Region haben und alle auf dem gleichen Stand sind. Die Zentralafrikanische Republik ist ein Binnenstaat in Zentralafrika, wie der Name ja schon sagt. Und schon dieser Umstand bedingt bereits einen ersten und entscheidenden wirtschaftlichen und entwicklungspolitischen Nachteil, auf den wir gleich noch genauer zu sprechen kommen. Denn Binnenland, das bedeutet historisch und bis heute keinen Zugang zum Meer und damit auch keine eigenen großen Handelshäfen, von denen aus Waren verschickt werden könnten. Und das schafft wiederum Abhängigkeiten von der Politik und auch Entwicklung externer Akteure, allen voran natürlich den Nachbarländern. Ja, Abhängigkeit wird heute nochmal zu einer zentralen Vokabel. Die Lage in Zentralafrika bedingt zudem zwangsläufig diverse Nachbarstaaten, 6 um genau zu sein, Tschad, Sudan, Südsudan, die Demokratische Republik und die Republik Kongo und Kamerun. Und wer auch nur ein ganz bisschen über die Lage in einigen dieser Länder weiß, der weiß auch schon, dass man sich quasi keine ungünstigeren Nachbarn wünschen kann. Zumindest, wenn man als Staat selbst um Sicherheit und politische Stabilität bemüht ist. Denn einige dieser Länder sind ihrerseits seit Jahrzehnten geplagt von Instabilität und Gewalt. Und wie sollte es anders sein? Auch das wird heute nochmal relevant. Diese Gewalt ist auch immer mal wieder über die Grenzen übergeschwappt. Ja, wir können uns das nochmal in Erinnerung rufen aus der Folge über Gewaltunternehmer und die Dauerkrise in Westafrika. Gewalt wirkt wie eine ansteckende Krankheit auf Staaten. Und das wird heute auch wissenschaftlich so beschrieben. Allein schon, weil sich in Regionen mit schwacher Staatlichkeit oft kaum verhindern lässt, dass Gewaltakteure Schutz hinter fremden Grenzen suchen, Gewalt weiter verbreiten und damit die Instabilität anderer Staaten fördern, was wieder neue Räume für neue Gewaltakteure schafft und so weiter und so fort. Und daraus sind gerade in West- und Zentralafrika in einem Verlauf über Jahrzehnte miteinander verknüpfte Gewalträume entstanden, die sich immer weiter ausbreiten. Und ein Akteur nach dem anderen, der an diesen großen vernetzten Gewaltraum angrenzt, sieht sich mit einer immer größeren und komplexeren Gewalt- und Akteursdynamik konfrontiert, die sich immer schwerer auflösen lässt, allein schon aufgrund der Masse an Akteuren und notwendigen Ressourcen, die es brauchen würde, um sie in Schach zu halten. Und das können wir vorwegnehmen, so richtig Antworten gefunden, wie man diesen Prozess umdreht, die hat noch keiner. Nicht die UN, nicht die Afrikanische Union, und so rollt diese Lawine der Gewalt immer weiter und hat sich die vergangenen Jahrzehnte rasant ausgeweitet. Die Putsche in Westafrika in den vergangenen Jahren zeigen das sehr, sehr deutlich. Und auch die Zentralafrikanische Republik grenzt an diesen Raum oder ist inzwischen in erheblichen Teilen sogar selbst fest integriert in diese Dynamik. Aber bleiben wir nochmal kurz beim Grundsätzlichen, auch wenn es schwerfällt, denn wer den Podcast aufmerksam verfolgt, dem werden daran schon wieder Faktoren auffallen, die sehr prägend auf das Land wirken und die wir in ähnlicher Form auch schon aus anderen Ländern kennen. Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik ist die Stadt Bangui, weit im Süden des Landes an zentralen Wasserwegen gelegen, ja, sowohl weiter ins Inland als auch zu den Nachbarn Richtung Meer. Und bis heute bilden diese Wege eigentlich auch die zentralen Verkehrsachsen des Landes in einem Land, in dem an Infrastruktur sonst ein absolut frappierender Mangel besteht. Und die Hauptstadt liegt damit auch in der fruchtbarsten Zone des Landes, denn weit im Süden, näher am Äquator, liegen die großen Regenwälder, Forstwirtschaft und gutes Ackerland, während es je weiter man in den Norden gelangt, immer trockener wird, bis hin zu einer staubigen Wüste, auf der fast gar nichts mehr wächst. Eigentlich hat das Land aber auch nicht besonders viele Menschen zu versorgen, denn zumindest noch ist die Bevölkerung vergleichsweise klein. Lediglich 5,5 Millionen Menschen leben Stand jetzt auf der Fläche zweimal so groß wie Deutschland, mit teils riesigen Distanzen zwischen zentralen Bevölkerungszentren. Die Geburtenrate ist allerdings auch extrem hoch. Das Durchschnittsalter liegt bei gerade einmal 15 Jahren und die demografischen Erwartungen an das Bevölkerungswachstum sind geradezu schwindelerregend. Also bis 2050 könnte die Bevölkerung auf mehr als das Doppelte anwachsen. Was allerdings nichts daran ändert, dass die Lebenserwartung extrem niedrig ist und bei gerade einmal 54 Jahren liegt, was zum Teil auch an einer sehr hohen Kindersterblichkeit liegt, aber vor allem auch an der extrem schlechten Versorgungslage in dem Land. Und wie viel Lebenszeit man hat, das orientiert sich dabei auch sehr, sehr stark entlang der geografischen und damit wirtschaftlichen Bedingungen. Wer im Süden lebt, der hat in der Regel zumindest mehr zu essen und bessere wirtschaftliche Aussichten als einfache Arbeiter, als die Menschen im Norden des Landes, was zu einer stark konzentrierten Bevölkerung im Süden des Landes gerade um die Hauptstadt geführt hat und ein hohes Bevölkerungsungleichgewicht zwischen Süden und Norden garantiert. Das Ungleichgewicht spiegelt sich aber nicht nur in der Bevölkerungsverteilung, sondern auch in deren religiöser Zugehörigkeit. Und woran das liegt, schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Aber das Land ist zu ca. 80% christlich geprägt und die allermeisten von ihnen leben im Süden des Landes. Allerdings gibt es auch eine größere Minderheit von Muslimen im Norden des Landes und ethnisch ist das Land extrem divers, was auch religiöse Zugehörigkeiten überlappt. Und auch in wirtschaftlicher Hinsicht spiegelt sich, was wir aus anderen Ländern der Region schon kennen. Insofern, als dass die wirtschaftliche Entwicklung eigentlich nie richtig in den Schwung kam. Was natürlich zurückverweist auf einige der Faktoren, die wir schon angerissen haben. Ja, zum Beispiel die Binnenlage, der Mangel an qualifiziertem Personal. Die Analphabetenrate liegt weiterhin bei über 60%. Und einige, denen wir uns noch widmen werden, wie Eingriffe von außen, externe Faktoren wie den Klimawandel und konstantes Missmanagement. Die blanken Fakten sprechen aber schon mal für sich. Wichtigster Wirtschaftszweig des Landes ist und bleibt die Landwirtschaft. 60% der Bevölkerung leben auf dem Land und die allermeisten verdienen sich in diesem Sektor. Gleichzeitig liegt die Nutzfläche des Landes bei gerade einmal 3% der Gesamtfläche und macht dennoch über 50% des BIPs aus. Und das sind im Vergleich wirklich erschütternde Zahlen, die die wirtschaftliche Schwäche des Landes deutlich machen. Seit 1950 sinkt das BIP des Landes konstant und heute ist es offiziell das zweitärmste Land der Welt. Extrem abhängig von Nahrungsmittelexporten, obwohl das ja der Hauptzweig der eigenen Wirtschaft ist, geprägt durch einen extrem hohen Grad an informeller Arbeit und quasi ohne industriellen oder verarbeitenden Sektor. Das durchschnittliche Jahreseinkommen liegt dementsprechend bei gerade einmal 450 Euro. Und dementsprechend prekär ist auch die humanitäre Lage im Land. Eine Entwicklung, die wir gleich konkretisieren. Festhalten können wir aber schon, das Land ist entscheidend geprägt durch lange Phasen der Gewalt, Instabilität und andauernden Bürgerkrieg, mit betroffen durch Grenzkonflikte und befindet sich in einem Stadium des ausgeprägten staatlichen Verfalls. Und wie so oft, und ihr wisst, was jetzt folgt, viele dieser Entwicklungen waren bereits in den Grundbedingungen angelegt oder haben sich im Laufe der Geschichte herausgebildet und deshalb nehmen wir die jetzt etwas genauer in den Blick. ...1887 ernennt der erste französische Kolonialbeamte das Territorium zur französischen Interessensphäre. Ja, was vorher auf dem heutigen Staatsgebiet des Staates stattfindet, darüber weiß man ansonsten bis heute relativ wenig. Und 1898 entstand der erste französische Außenposten in der Kolonie, genau an der Stelle, wo heute auch die Hauptstadt des Landes liegt. Wie schon gesagt, ein clever ausgewählter Standort, vor allem wenn einem nicht an einer staatlichen Durchdringung gelegen war, sondern vor allem an günstigen Wasserwegen, um den Reichtum des Landes in Richtung Europa auszuschiffen. Und von dort aus setzte ab 1890 dann auch die militärische Okkupation des Landes ein, die 1900 unter der Bezeichnung Ubangi-Chari französisches Militärterritorium und dann 1906 mit dem nördlich anschließenden Tschad unter einer Verwaltung vereinigt wurde. Wobei von Durchdringung im staatlichen Sinne eigentlich keine Rede sein konnte. Das Territorium war gigantisch groß und es unter eine umfassende Verwaltung zu stellen, hätte das reale Angebot an Ressourcen und Personal schlicht überfordert. Ja, wir kennen das aus anderen Ländern. Kolonialisierung war in den allerseltensten Fällen nur mit einer tatsächlichen Kolonialisierung im eigentlichen Sinne verbunden, sondern im Regelfall vor allem mit den Versuchen wirtschaftlicher Ausbeutung über geringen Ressourceneinsatz. Um 1903 errichteten die Franzosen in dem wirtschaftlich für sie wenig interessanten Gebiet zwar eine Kolonialverwaltung, wohl aber vor allem, um Ansprüchen anderer Mächte zuvorzukommen. Aber schon 1906 vereinten sie das Gebiet mit ihrer Kolonie Tschad und bis 1910 wurde es dann Teil des noch größeren Französisch-Äquatorialafrikas. Und das war in seinen Ausmaßen wirklich unglaublich. Ja, also schaut es euch gerne an, es ist eine gigantische Kolonie. Aber sie war eben auch nur gesprenkelt mit kolonialen Außenposten, weit voneinander entfernt und mit einem zentralen Ziel im Hinterkopf. Das Projekt schien zwar irgendwie geopolitisch relevant, aber irgendwie musste es auch Profite abwerfen. Und entsprechend sahen sich die Einwohnerinnen der Kolonie bekannter kolonialer Willkür und Gewaltherrschaft ausgesetzt. Im Zentrum stand dabei aber eine Gewinnmaximierungslogik, die heute wohl am stärksten mit der belgischen Nachbarkolonie Kongo verbunden ist. Und in deren Zentrum wiederum stand die staatliche Verantwortungsverschiebung. Kolonien waren teuer, Personal war schwer zu finden und der Verwaltungsaufwand war enorm. Kontrolle allerdings auch mit hohem Aufwand nur sehr, sehr schwer zu erreichen. Was lag also näher, als diese Kompetenzen auszulagern? Entweder an lokale Akteure, zu dieser Zeit vor allem diverse muslimische Warlords, oder aber noch viel stärker an private Unternehmen, mit denen man sogenannte Konfessionsverträge schloss. Nach dem Motto, macht mit dem Land, was ihr wollt, Hauptsache es fließen irgendwie Kolonialsteuern in die klammen Staatskassen zurück. Und dieses System war allgegenwärtig in ganz Afrika und ist bis heute präsent, weit über die Kolonialisierung hinaus. Ja, wir haben schon darüber gesprochen mit Blick auf Niger und viele andere Länder ließen sich anschließen und es wird auch gleich nochmal zentral. Spätestens der Zweite Weltkrieg verändert jedoch die Bedingungen und auch den Blick der afrikanischen europäischen Öffentlichkeit auf das Ewigkeitsversprechen des Kolonialismus. Am 1. Juni 1946 erhielten alle Bewohner der überseeischen Gebiete einschließlich Algeriens denselben Bürgerstatus wie Franzosen in Frankreich. 1956 wird das allgemeine Wahlrecht eingeführt. Am 1. Dezember 1958 erhielt Zentralafrika als Teil der französischen Kolonien die innere Autonomie. 7 Tage später wird der erste Präsident des Landes gewählt. Und jede dieser Entwicklungen baut aufeinander auf, bis es dann letztlich unter der Bezeichnung die Zentralafrikanische Republik am 13. August 1960 im afrikanischen Jahr seine volle Unabhängigkeit von der französischen Kolonialherrschaft erlangte, zusammen mit 12 weiteren Kolonien. Ja, ich glaube, die Geschichte ist soweit bekannt. Der erste gewählte Präsident des Landes, Barthélemy Boganda, erlebte das allerdings nicht mehr, denn er stirbt bereits ein Jahr früher bei einem Flugzeugabsturz. Es folgt David Dacko 1960. Und die beiden ersten Präsidenten des Landes pflegen einen versöhnlichen Ton und Umgang mit der ehemaligen französischen Kolonialmacht, was auch in der weiterhin vorherrschenden Dominanz französischer Firmen auf die Wirtschaft des Landes begründet war und auch der Bedeutung französischer Beamter in der Verwaltung des nun offiziell unabhängigen Landes. Und das war ein alternativloser Kurs, denn zu groß waren die Abhängigkeiten von den kolonialen wirtschaftlichen Strukturen, ebenso wie die Zugeständnisse, die man Frankreich und auch französischen Unternehmen gemacht hatte, um die Unabhängigkeit überhaupt zu erreichen. Würden sie das Land verlassen, dann drohte auch der wirtschaftliche Kollaps und gleiches galt für die Verwaltung. Das Land hatte kaum einheimisches Personal, das die französische Verwaltung hätte übernehmen können, geschweige denn eine neue staatliche Verwaltung aufbauen. Man konnte nur hoffen und bitten, dass die Franzosen zumindest noch eine Weile den Laden am Laufen halten würden, auch wenn dadurch eigentlich Einnahmen für den Staat weiter ins Ausland fließen würden. Weder die Politik noch die Bevölkerung waren 1960 trotz der Unabhängigkeit eigentlich befähigt, das Land dann auch im eigenen Sinne zu regieren und zu verwalten. Und insofern war der Kurs der Nähe zu Frankreich politisch nachvollziehbar von außen, für große Teile der Bevölkerung allerdings weit weniger. Ja, da hatte man sich gerade unter großer kollektiver Begeisterung befreit und schon buckelten die neuen gewählten Führer wieder vor Frankreich und auch in der unmittelbaren Lebensrealität veränderte sich wenig. Die französischen Soldaten blieben, ebenso wie die Chefs der Mine. Und das erzeugte bald Protest, sowohl bei Anhängern wie Gegnern der zentralen politischen Strömungen im Land. Und die wiederum reagierte unter ihrem Präsidenten Dacko konsequent und einigermaßen skrupellos. Politische Parteien wurden verboten, Proteste brutal niedergeschlagen. In den Folgejahren von 1962 bis 1964 wurde die politische Organisation des Präsidenten sukzessive zur höchsten Instanz innerhalb des Staates ausgebaut, was unter anderem auch die obligatorische Mitgliedschaft für alle Bürger zur Folge hatte. Und durch eine zunehmende Unterdrückung der oppositionellen Kräfte im Inneren und die enge Kooperation mit der früheren Kolonialmacht Frankreich gekennzeichnet war, die diese Ordnung auch von außen finanziell und militärisch unterstützte. Das zunehmend autoritäre System hielt sich bis 1966, bevor, wie in anderen Ländern auch, die in der Folge der Kolonialzeit mit extremer politischer Zersplitterung, ökonomischer Abhängigkeit und nur gering ausgeprägter Staatlichkeit konfrontiert waren, die Armee als stärkste und auch bestorganisierte Machtgruppe an die Macht putschte. In der Zentralafrikanischen Republik in Person von Armeechef Jean Baudel Bokassa, Neffe des ersten Präsidenten. Präsident Dacko wird unter Hausarrest gestellt und Bokassa sichert sich seine Macht in der Folge durch eine brutale Diktatur, landesweiten Terror, Folter und Ausschaltung jeglicher Opposition. Doch trotz dieses gewaltsamen politischen Umbruchs auf wirtschaftlicher Ebene ändert sich dadurch wenig. Denn auch Bokassa wusste um die Bedeutung Frankreichs und bemühte sich schnell darum, die Wogen mit dem wichtigsten Partner wieder zu glätten. Und nachdem er deutlich gemacht hatte, sich wirtschaftlich wie geopolitisch nicht von Frankreich abzuwenden, standen ihm französische Truppen auch gerne mehrfach dabei zur Seite, im Kampf gegen Widerständler seine Macht zu stabilisieren. Schließlich garantierte sie, wenn auch keine politische Freiheit für die Bevölkerung, dann doch zumindest politische und wirtschaftliche Stabilität im eigenen Sinne. Und sich dieser Unterstützung durch den Überpartner bewusst, konnte Bokassa in der Folge seine Vorstellung eines idealen Machtsystems umsetzen und in dessen Mitte stand natürlich er selbst. Und das auch nicht etwa nur als Präsident. Nee, warum denn da aufhören, wenn man auch Kaiser sein kann? 1972 ernennt Bokassa sich erst zum Präsidenten auf Lebenszeit und 4 Jahre später dann am 4. Dezember 1976 lässt er sich zum Kaiser wählen und die Republik wird zu seinem Kaiserreich. Und während seiner Diktatur betreibt der Kaiser auch eine offensive Annäherungspolitik an andere Staatsmänner seines Kalibers, allen voran General und Diktator Mobutu im Kongo bzw. zu dem Zeitpunkt schon Zaire, der einen ganz ähnlichen Werdegang hinter sich hatte und ebenso umfassende Ambitionen verfolgte. Eine Allianz, die sich bereits 1979 auszahlte, als ihm Mobutu im Zuge heftiger Schüler- und Studierendenunruhen militärisch aus Zaire zur Hilfe eilte und zahlreiche Jugendliche und Oppositionelle verhaftete, foltern und hinrichten ließ. Seine Nähe zu anderen Machthabern wird dem Kaiser aber letztlich auch zum Verhängnis. Der frühere Präsident Dacko nutzte am 21. September 1979 die Abwesenheit des Kaisers, der sich zu einem Staatsbesuch in Libyen aufhielt, zu einem Putsch und der unbeliebte Kaiser wurde kurzzeitig einfach abgesetzt, die Republik wieder eingeführt. Und im Januar 1981 gewinnt Dacko dann erneut die Parlamentswahl. Die Freude hält allerdings nur kurz an, denn nur 8 Monate später, am 1. September 1981, folgt bereits der nächste Putsch durch General André Kolingba. Mit Zustimmung Frankreichs drängt er Dacko aus seinem Amt, die sich weigerten, dem Präsidenten und der Republik militärisch zur Hilfe zu eilen und stattdessen lieber Ressourcen und Informationen mit dem aufstrebenden General teilten. Offenbar wirkte das Versprechen auf eine erneute geordnete Militärdiktatur vielversprechender als auf eine Republik im politischen Aufruhr. General André Kolingba regiert in der Folge als Präsident und Diktator 7 Jahre bis 1993. Seine Herrschaft ist allerdings so brutal und restriktiv, dass selbst Frankreich nicht verhindern kann, dass der politische Druck von außen immer weiter steigt, bis Kolingba 1991 sogar erneut politische Parteien zulässt und sich als demokratischer Landesvater generiert. Und 1993 lässt der Diktator sogar demokratische Wahlen zu, die er dann auch noch im selben Jahr krachend verliert und auch tatsächlich abtritt. Und am 19. September 1993 wird Ange-Félix Patassé dann neuer demokratisch legitimierter Präsident des Landes. Hoffnung keimt auf. Das Land scheint seine Gewaltphase überwunden zu haben, die Demokratie ist zurück und viele Bürgerinnen des Landes feiern diese Entwicklung damals wie eine zweite Befreiung. Was auf diese zweite Befreiung folgt, ist allerdings Chaos. Patassé mag die Wahlen gewonnen haben, die Unterstützung des Militärs, das zuvor protegiert wurde und viele Individuen reich gemacht hat, aber noch lange nicht. Sie sehen ihre Macht und Gewinne schrumpfen und das wollen sie nicht hinnehmen. Bis 1997 wird das Land geschüttelt von Militärrevolutionen, Umsturzversuchen und auch tatsächlichen Umstürzen. Die Gewaltspirale ist endgültig in Schwung geraten und von innen erscheint sie bald unauflösbar. Und auch die französische Regierung und ihre weiterhin omnipräsenten Truppen im Land, die sich im Chaos vor allem darauf besinnen, die zentralen wirtschaftlichen Gewinne zu sichern, geraten an ihre Grenzen. 1998 folgt daher die erste Mission der Vereinten Nationen in dem Land. Auf Grundlage der UN-Resolution 1159 am 27. März 1998 und sie löste die bis dato laufenden französischen Versuche eines Kontrollgewinns ab. Nach anhaltenden Kampfeshandlungen in der Zentralafrikanischen Republik zwischen regierungsfreundlichen und regierungsfeindlichen Armeeeinheiten hatte Frankreich zuvor über die zukünftige Enthaltung aus dem Konflikt in Westafrika und den Rückzug seiner noch dort verbliebenen Truppen bis Anfang 1998 entschieden. Die Gewinne waren den Aufwand schlicht nicht mehr wert. Und die knapp 1500 Soldaten der UN-Mission sollten nun vor allem die Sicherstellung von Sicherheit und Stabilität, die Vorbereitung von Neuwahlen bis 1998 sowie den Neuaufbau der Polizei in der Zentralafrikanischen Republik unterstützen. Und tatsächlich gelingt ihnen das auch, zumindest für einen Moment, denn am 22. Oktober 1999 wird Präsident Patassé wiedergewählt. Kein Grund also, das Mandat aufrechtzuerhalten. Die internationale Gemeinschaft ist zufrieden und 2000 ziehen die Blauhelme der UN dann ab. Nur ein Jahr später ist die Gewalt und die Instabilität wieder zurück. Zwischen Armeechef François Boutissé und dem Präsidenten entwickelt sich ein bis 2003 anhaltender militärischer und politischer Machtkampf. Am 15. März 2003 mündet dieser in einem erfolgreichen Putsch durch François Bozizé. Dieser lässt sich noch bei den Wahlen 2005 mit 64,6% der Stimmen legitimieren, um dann seinerseits mit dem Aufbau seines eigenen diktatorischen Systems loszulegen. Staatliche Kontrolle über die Gesamtheit des Landes konnte jedoch auch Bozizé nicht erreichen. Trotz erneuter militärischer Unterstützung Frankreichs, die die Finger dann doch nicht raushalten konnten, sah sich das Land ab spätestens 2006 mit einer zunehmenden Entgrenzung der Staatlichkeit und auch der Gewalt konfrontiert. Der Norden des Landes litt seitdem unter Kämpfen zwischen Regierungstruppen und Rebellen. Und nach Angaben der humanitären Organisationen, die im Land waren, Millionen Menschen von den gewaltsamen Auseinandersetzungen betroffen. Was uns nun nach einem zugegeben sehr knackigen Abriss der Geschichte zu drei zentralen Aspekten der jüngeren Geschichte des Landes führt und dem Kern des heutigen Podcasts, genauer einer ganz wunderbaren wissenschaftlichen Studie mit dem Titel Raptures Revoked, Why the Central African Republic's Unprecedented Crisis Had Not Altered Deep State Patterns of Governance von Tim Glauton und Lotte de Vries, die diese ursprünglich an der Cambridge University Press veröffentlicht haben. Ich werde auch nochmal schauen, ob ich sie euch irgendwie zugänglich machen kann, aber falls nicht, keine Sorge, wir arbeiten sie jetzt gemeinsam durch. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, woher rührt eigentlich die staatliche Zerrüttung in Zentralafrika? Oder konkreter, wie kann das eigentlich sein, dass sich in einem Land politische Akteure und Systeme nie länger als 10 Jahre halten können? Egal ob Diktator oder Demokratie. Und für uns auch die Frage, woher kommt eigentlich der religiöse Konflikt in dieser Konfliktlage? Denn euch wird aufgefallen sein, trotz all der Gewalt und wechselnden politischen Verhältnisse, bisher haben wir darüber eigentlich gar nicht gesprochen. Es spielte historisch einfach keine Rolle und doch ab spätestens 2006 verändert sich dieser Konflikt und damit auch dessen Bezugspunkte. Aber fangen wir vorne an. Zunächst stellen die Autoren drei staatspolitische Kontinuitäten vor, die teils seit der Kolonialzeit die Entwicklung des Landes maßgeblich mit beeinflusst haben und von denen wir einige auch schon angerissen haben und sie aus anderen Podcasts kennen, aber wir gehen sie trotzdem nochmal gemeinsam durch. Erstens die Auslagerung staatlicher Verantwortung und Leistung, zweitens plurale Gewaltformen und drittens Trennung zwischen Peripherie und Zentralregierung. Und wir beziehen das jetzt konkret auf die Zentralafrikanische Republik. Aber wenn ihr euch mit Afrika ganz generell beschäftigt, ist es gut, sich diese drei Punkte zu merken, denn in den allermeisten Ländern, in denen wir heute starke Konflikte sehen, sind diese Kontinuitäten ebenso präsent. Natürlich in vielen Fällen in Abstufung, ja, und nicht immer alle ganz eindeutig und nicht identisch, aber trotzdem eignen sie sich sehr, sehr gut, um sehr grundlegende staatspolitische Probleme und auch Demokratiedefizite in vielen afrikanischen Ländern auf den Punkt zu bringen. Fangen wir also mit Nummer 1 an, und das ist uns sicherlich am bekanntesten, die Auslagerung staatlicher Verantwortung und Leistung. Verglichen mit anderen Kolonien wandte Frankreich schon während der Kolonisation eher geringe Mittel und Personal auf, um Autorität, Staatlichkeit und Kontrolle in der Region zu erlangen. Die Kolonie war ja auch als reiner Rohstofflieferant vorgesehen, warum hier sowas wie Staatlichkeit etablieren? Und stattdessen wurden quasi staatliche Kontrolle, Autorität und politische Führung ausgelagert, ja, so schloss Frankreich zum Beispiel schon früh Vereinbarungen mit lokalen Machthabern, um Kontrolle über das Hinterland der Region zu erreichen. Und zweiter wichtiger Teil dieser Auslagerung war die schon erwähnte Konzessionspolitik, die private Unternehmen nun animieren sollte, eigenständige Kontrolle über Teile des Landes an sich zu reißen, um dort Profite und damit auch Steuern für die Kolonialregime zu erwirtschaften. Und diese Praxis ist in ihrer modernen kapitalistischen Form in zentralen Wirtschaftsbereichen des Landes wie der Diamant-, Holz- und Rohstoffindustrie auch heute noch allgegenwärtig und wurde sogar noch gesteigert. Weit über rein wirtschaftliche Akteure hinaus und hinein in die primären Kompetenzen, die eigentlich der Nationalstaat tragen sollte. Also Infrastruktur, Bildung und vor allem auch Sicherheit. Ja, wir haben darüber schon mit Blick auf andere Länder gesprochen. In vielen von ihnen übernehmen private Unternehmen umfassende Daseinsvorsorgung. Bauen also nicht lediglich nur wirtschaftliche Strukturen auf in Form von Häfen, Minen, Fabriken etc., sondern errichten auch gleich die Wege dorthin, bauen Häuser für die ansässige Bevölkerung und bieten rudimentäre Schulbildung. Ebenso wie Strom- und Wasserversorgung für ihre Arbeiter. Oft mehr schlecht als recht, Aber der Staat ist in vielen Fällen schlicht nicht in der Lage, diese Kompetenzen zu übernehmen. Oder aber Machtakteure haben auch gar kein Interesse daran. Warum sich um die Bevölkerung gerade in weit entlegenen Regionen bemühen, wenn die Macht doch vor allem gebunden ist an urbane Zentren und die Einnahmen aus entsprechenden Deals mit privaten Unternehmen. Und gleiches gilt auch für den Sicherheitssektor. Diverse Präsidenten haben das eigentlich staatliche Gewaltmonopol und die Garantien von Sicherheit ausgelagert an lokale, militante Gruppen im Hinterland, abseits der urbanen Zentren oder auch an externe Akteure wie Frankreich, die gerade im Norden des Landes lange Rebellentruppen bekämpften, oder auch die Wagner-Gruppe, die inzwischen in vielen Fällen diese Kompetenzen des ehemaligen Überpartners Frankreichs übernommen hat. Und für diverse Machtakteure hat sich dieses Outsourcing als höchst effizient und gleichzeitig einigermaßen alternativlos erwiesen. Kein Akteur hat es je geschafft, in der Zentralafrikanischen Republik ein umfassendes Gewaltmonopol des Staates durchzusetzen. Um sich an der Macht zu halten, sind Allianzen mit lokalen und externen Akteuren also so gewinnbringend wie zwingend. Das begünstigt allerdings auch die zweite entscheidende Kontinuität, nämlich die pluralen Gewaltformen, denn von Staatlichkeit kann angesichts dessen natürlich keine Rede sein. Geschweige denn von Rechtsstaatlichkeit, stattdessen wird das Land seit Jahrhunderten von einer Logik der Stärke und gewaltvoller Willkür bestimmt. Gewalt ist in der Geschichte des Landes allgegenwärtig, und zwar in diversen Formen und Größenordnungen. Wie niederschwelliger, alltäglicher Gewalt zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Sicherheitsakteuren, diversen militanten Gruppen in diversen Teilen des Landes oder in Form von militärischen Coups und Umstürzen in einem größeren Maßstab. Und ersten Machtmissbrauch dieser Art nach der Unabhängigkeit markierte bereits die Machtübernahme von David Dacko, nachdem der ursprüngliche Präsident bei einem Flugzeugabsturz gestorben war. Dacko verspricht den Parlamentariern eine Verlängerung ihres Mandats im Austausch gegen seine Wahl und eine Aufschiebung der nationalen Wahlen. Und damit setzte er bereits Anfang der 1960er Jahre einen Präzedenzfall. Persönliche Macht und Beziehungen sind relevanter als die politische Ordnung, die im Zweifelsfall niemand gegen den politischen Missbrauch schützt. Und folgende Präsidenten kamen dann entweder durch Coups an die Macht oder zumindest durch verfassungswidrige Übernahmen, bevor sie ihre Macht durch Wahlen dann eigentlich nur noch verankerten und sich im Nachhinein den Stempel der Legitimität verliehen ließen. Und das führte in der Folge nicht nur ein fürs andere Mal zur Organisation von Protest und militanten Gegengruppen, denen es leicht fiel, gerade die staatliche Sicherheitslücke in der Peripherie auszunutzen und zu füllen, sondern sie profitierten auch ein ums andere Mal durch die Wellen der Rebellion oder Eingriffe von außen, die zwischen Macht- und Kontrollkämpfen neue Räume für nichtstaatliche Akteure überhaupt erst schufen. Und in Abwesenheit staatlicher Kontrolle und Sicherheit entwickelte sich daraus über weite Teile des Landes hinweg eine fluide Gewaltentwicklung, in der diverse Akteure mit und gegeneinander um Kontrolle und ökonomische Gewinne kämpfen. Ein Zustand, der das Land bis heute in einem Griff konstanter, niederschwelliger, vielfältiger Gewalt und diverser, meist lokaler Akteure hält. Und auch die zentrale Kontinuität 3 haben wir schon vielfach besprochen. Wie andere afrikanische Länder auch, ist das Land seit seiner Kolonialzeit gekennzeichnet von einer starken Zentralisierung politisch wie ökonomisch. Die Staatlichkeit und die staatliche Kontrolle, das Sicherheitsversprechen nehmen sukzessive ab, je weiter man sich von den urbanen Zentren entfernt. Und Entfernung meint dabei aber nicht nur eine räumliche, sondern auch eine soziale Entfernung zwischen einer kleinen Elite, die von den Strukturen der Staatlichkeit und der Zentralisierung der Wirtschaft und Politik profitiert, gegenüber einer breiteren Bevölkerung an den Rändern der Staatlichkeit, deren Zugang zu politischer und ökonomischer Beteiligung quasi nicht existent ist. Und extremstes Beispiel dieser Zentralisierung von Macht stellte die Wahl von Jean Bedel Bokassa erst zum Präsidenten und dann zum Kaiser dar, der damit die Macht auf sich als Individuum quasi in extremster Weise konzentrierte und auch zentralisierte. Aber auch über sein Regime hinaus blieb die Politik gekennzeichnet durch Zyklen sich ablösender kleiner Machtzirkel auf Grundlage persönlicher Beziehungen. Keinem der Präsidenten gelang es, das souveräne Territorium sinnvoll zu regieren. Anstatt sich auf die staatliche Autorität über die Peripherie des Landes zu beziehen, hing die Aufrechterhaltung der Macht vielmehr von den Außenbeziehungen ab, gerade zu Frankreich. Und jene Präsidenten, die mit dieser Praxis zu brechen versuchten, wurden alle durch den Einsatz dieses Akteurs gestürzt oder ihnen wurde zumindest die Unterstützung entzogen, was letztendlich aufs selbe hinauslief. Und das wirkt natürlich auch fatal auf die Legitimität des Staates und seiner Akteure, die in den meisten Fällen ja nicht einmal selbstbestimmt über ihre Macht verfügen konnten, sondern eben abhängig waren von außen. Und das erklärt sicherlich auch wenigstens teilweise die Entwicklungen, die spätestens 2006 im Norden des Landes einsetzten und sich bis 2012 dramatisierten. Denn das Land durchlebte ab 2006 drei zentrale Umbrüche, die zumindest für einen Moment die beschriebene Kontinuität aufzubrechen schienen, aber auch den Vorlauf und entscheidenden Antrieb für das bildeten, was heute weithin als anhaltender Bürgerkrieg entlang religiöser Zugehörigkeit beschrieben wird. Und erstes Versatzstück dieser Entwicklung war die anhaltende Gewaltphase ab 2012, unmittelbar ausgelöst durch die Séléka-Rebellion. Ab 2006 formiert sich im Nordwesten des Landes eine neue, breite Allianz aus lokalen, vor allem muslimisch geprägten Akteuren. Und hier setzt bereits die erste Verwirrung ein, denn aufgrund ihrer religiösen Zusammensetzung findet man heute in vielen journalistischen Texten ganz selbstverständlich mit Blick auf die Séléka die Einordnung islamistisch. Korrekt ist diese aber nicht, auch wenn es schnell zur Hand liegen mag, denn die Séléka war nicht getrieben von religiösem Dogmatismus und dem Ideal eines Scharia-Staates oder irgendwie sowas in der Art. Sie konnten schlicht kaum etwas anderes sein als muslimische Gruppen, einfach weil sie in der Region im Norden des Landes nun mal die größte Minderheit darstellten gegenüber einer Mehrheit von Christen im Süden des Landes. Würden Widerstand und Protest im Norden des Landes anwachsen, war es daher nur logisch, dass er in erster Linie getragen wurde von Muslimen und den gesellschaftlichen Strukturen, die sich entlang dieser Zugehörigkeit über Jahrhunderte etabliert hatten. Die Motive der Rebellion waren hingegen gänzlich weltlicher Natur, divers und unmittelbar gebunden an die fatalen strukturellen Kontinuitäten des Landes. Weiter weg als im Nordwesten des Landes konnte man nicht sein von der politischen Macht und den staatlichen Strukturen. Mehr Peripherie ging nicht, verbunden natürlich mit all den negativen Effekten, die mit der geringen ausgebildeten Staatlichkeit und dem Mangel politischer Verantwortung einhergingen. Keine Infrastruktur, keine ausreichende Wasser- und Stromversorgung, keine Schulen, keine wirtschaftlichen Perspektiven, karges Land, das die Menschen kaum versorgen konnte und konstante Gefährdung durch die Konflikte Nachbarstaaten, vor denen sie ihre Regierung kaum schützen konnte oder wollte. Teile der späteren Séléka-Allianz waren also zunächst einmal getrieben von extremer Frustration mit der Zentralregierung, die die Peripherie ignorierte, aber auch schlichten ökonomischen Interessen. Denn die Region im Norden des Landes verfügte zwar über kaum wirtschaftliche Strukturen und industrielles Potenzial, aber dafür über ein sehr, sehr wertvolles Gut und das waren und sind riesige Diamantvorkommen. Von deren Gewinnen sahen die Menschen, die in den Minen schufteten, allerdings nur wenig, vielmehr sahen sie Tag ein, Tag aus, wie sie für einen Reichtum arbeiteten, der dann von internationalen Firmen und Militärs des eigenen Landes in Richtung Süden abgeführt wurde, geschützt von Soldaten, denen der Schutz dieses Reichtums für alle offensichtlich offenbar wichtiger war als der Schutz der eigenen Bevölkerung, zum Beispiel vor militanten Gruppen aus dem Sudan. Und das schuf nicht nur Frustration, sondern natürlich auch Begehrlichkeiten. Zwar versuchten diverse Regierungen diese zu dämpfen und schlossen immer wieder auch Vereinbarungen mit lokalen Akteuren, denen sie eine stärkere staatliche Aufgabenerfüllung und Beteiligung an den Gewinnen aus dem Diamantabbau versprachen, um die aufkeimende Rebellion zu befrieden und Allianzen zu verhindern, aber erfüllt wurden diese Versprechen eigentlich nie. Und selbst dort, wo es lokalen Akteuren gelang, sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden, beruhigte das die Region nicht, sondern hatte gar einen gegenteiligen Effekt, denn je größer die Mengen an Geld und damit Ressourcen, umso besser konnten Rebellenführer und lokale Warlords ihre Truppen ausstatten, versorgen oder auch neue Kämpfer anheuern. Die zunehmende Eskalation an den Grenzen wiederum, die ungünstigerweise durch parallele Gewaltausbrüche im Sudan und Tschad befeuert wurde, spülte zu denen ab den 2010er Jahren auch zunehmend mehr Waffen und auch Kämpfer in die Arme lokaler Gruppen. Bis das Pulverfass dann, angereichert durch all diese Faktoren, im Dezember 2012 explodierte. Ab dann kam es zu schweren Gefechten zwischen lokalen Gruppen und dem Militär, ein Konflikt, der sich schnell ausweitete, denn die Armee stolperte bei dem Versuch, die Gruppen auszuschalten und am Vormarsch zu behindern, selbst über den Mangel an staatlichen Strukturen und mangelnder Ausstattung. Und die Folgen waren fatal. Mehr als 300.000 Menschen fliehen aus ihren Dörfern, viele Tausende sterben als Kollateralschäden zwischen den Fronten. Und selbst die internationalen Partner im Land scheinen überfordert und gleichzeitig unwillig, sich den Rebellen im Namen der Militärdiktatur entgegenzustellen. So zog die USA aus Angst vor Übergriffen zum Beispiel ihre Botschafter zurück und Frankreich wiederum lehnte eine Intervention ohne UN-Mandat ab. Ob die Seleka-Allianz von ihrem eigenen militärischen Erfolg überrumpelt wurde oder es von Beginn an so geplant war, ist nicht ganz klar. Aber der Erfolg war umfassend. Ohne Unterstützung von außen waren Militär und Zentralregierung hilflos. Sie konnten sich nur zurückziehen und das taten sie auch. Tag für Tag schrumpfte ihre Kontrolle über das Land, bis die Seleka nur ein Jahr nach Ausbruch der Kämpfe am 24. März 2013 den Präsidentenpalast in der Hauptstadt Bangui einnahm und damit auch die Macht übernahm. Präsident François Bozizé floh ins Ausland und der Rebellenführer Michel Djotodia ließ sich zum Präsidenten küren. Ein Beweis nicht nur für die Stärke der Seleka, sondern vor allem auch für die allgegenwärtige Schwäche des Staates. Für das Land selber im historischen Rückblick aber auch eine Zäsur, denn die Rebellen waren die ersten, denen es gelungen war, den Elitenzirkel und die Machtkonzentration in der Hauptstadt mit Gewalt aufzubrechen und auch weitreichende Kontrolle über das Land zu gewinnen. Ein einmaliger Bruch und ein absolutes Novum seit der Unabhängigkeit, denn nie hatte der Staat, geschweige denn nichtstaatliche Gruppen, so umfassende Kontrolle über weite Teile des Landes gewonnen. Und das setzte sich auch politisch fort, denn keiner der politischen Führer der Seleka hatte vorher ein Amt in Armee oder Regierung inne. Den Seleka war also Bahnbrechendes gelungen, denn mit ihnen zog nun quasi die vernachlässigte Peripherie mit Gewehren in der Hand in die Hauptstadt ein. Doch nach diesem unverhofften Sieg stand nun auch der neue Präsident und mit ihm die Seleka mit der Machtübernahme auf einmal vor ganz ähnlichen Problemen wie die Zentralregierung vor ihm. Und sogar noch vor einigen mehr, wenn man die Strukturen der Allianz bedenkt. Denn dass ihnen überhaupt gelungen war, so umfassende Kontrolle zu erreichen, dafür war ein breites Bündnis nötig aus sehr, sehr vielen Akteuren, die nun mit der Machtübernahme alle ihren Anteil an der Macht und auch ökonomische Beteiligung erwarteten. Jeder dieser Akteure verfügte über eigene Truppen und keiner war bereit, diese aufzugeben oder sich militärisch in die Armee zu integrieren. Ihre Kämpfer waren schließlich ihre Versicherung, auch weiterhin politisch und wirtschaftlich eine Rolle zu spielen, ein Machtgarant, wenn vielleicht auch nur im Kleinen. Und unschwer zu erahnen, dass das wiederum die Position der neuen Rebellenregierung von Beginn an schwächte. Schnell setzten sich alte Muster durch. Beteiligung hier für Unterstützung dort, Machtabgabe gegen Kontrollzuwachs, Externalisierung und Outsourcing wie eh und je. Eifrig verteilte der neue Präsident Posten und Territorium an seine Warlords, ein nachvollziehbarer Schritt, um aufkeimenden Widerstand und eine Zersplitterung der Gruppen zu verhindern, aber mit fatalen Folgen gerade für die Bevölkerung und Stabilität des Landes. Denn diese Warlords waren keine Staatsmänner oder gewählte Verwalter, in den allermeisten Fällen hatten sie Skrupellosigkeit, Gewinnstreben und persönliche und militärische Brutalität überhaupt erst in die Machtposition gebracht, in der sie nun waren. Und mit den gleichen Mitteln versuchten sie nun auch Gewinne aus den Regionen zu pressen, die ihnen unterstellt wurden. Nicht alle, aber genug. Und hier liegen letztlich auch die Anfänge des religiösen Konflikts begründet. Denn die Gewalt war nicht per se religiöser Natur, aber gerade die Mehrheit der Christen im Süden des Landes, die unter der Gewalt, der Rebellion und nun den Warlords litten, nahm diese wenig verwunderlich, denn das war ja von Beginn an das verbindende Element zwischen den verschiedenen Gruppen, als muslimischen Einfall war, unter dem sie nun litten. Dass im Norden auch viele Muslime Opfer der Kämpfe wurden, das konnten sie schlicht nicht sehen und die anhaltende Brutalität und Gewalt gegenüber ihnen steigerte die Ressentiments gegen Muslime im Allgemeinen und führte zudem zu so einer Art von, ja, religiös-identitärer Spiegelung, wenn man so will. Die, die kamen, waren Muslime und die, die schon da waren, waren Christen. Und wenig verwunderlich bildete sich daher auch der Protest und die Gegengewalt entlang dieser Zugehörigkeit aus. Auch angesichts eines Mangels von Staatlichkeit, der quasi Hoheit über diese Unterscheidung hinweg hätte behaupten können. Als Reaktion bilden sich nun also im Süden des Landes sogenannte christlich geprägte Anti-Balakar-Gruppen mit dem klaren Ziel, die Muslime wieder aus ihrem Land zu vertreiben. Letztlich zerbricht die Seleka-Allianz zwar daran, dass vor allem das mit der Eroberung verbundene Versprechen von finanziellen Gewinnen nicht für alle Akteure aufgeht und dem Präsidenten keine Integration der diversen Akteure in eine staatliche Ordnung gelingt, aber was die Rebellion hinterlässt, ist de facto einen noch schwächeren Staat und den Keim eines Konflikts entlang religiöser Identität, der sich in den laufenden Jahren rapide ausweitet. Noch verstärkt dadurch, dass der neue Rebellenpräsident die Seleka 2013 auflöst, in der Hoffnung, damit auch deren Macht zu brechen und sich selbst im Amt zu halten. Ein damals vielleicht für ihn nachvollziehbarer Schritt, aber im Nachhinein absolut fatal. Denn gelöst vom Versprechen einer Beteiligung an den Gewinnen der Rebellion verstreuen sich die nun Ex-Seleka in alle Regionen des Landes und jeder Warlord versucht nun auch gegen die Regierung oder die christliche Bevölkerung vor Ort seinen Machtanspruch durchzusetzen. Im Verlauf kurzer Zeit bilden sich Dutzende Gruppen aus Ex-Seleka, Anti-Balakar und weiteren und alle streiten sich gegeneinander und die Reststaatlichkeit um Reichtum, Macht und militärische Kontrolle und im Falle der einfachen Bevölkerung auch einfach kollektive und individuelle Sicherheit. Und damit erreicht auch die Gewaltspirale ein neues Niveau. Massaker und Vertreibung der Zivilbevölkerung werden zur Tagesordnung, die Muslime wie Christen gleichermaßen trifft und die Gräben zwischen den Gruppen immer weiter vertieft. Racheakt folgt auf Racheakt. Und nachdem die internationale Gemeinschaft diese Entwicklung die längste Zeit einfach ignoriert hat, lässt sich nun auch nicht mehr leugnen, dass das Land zunehmend im Chaos versinkt und damit die gesamte Region zu destabilisieren droht oder es noch schlimmer bei einer weiteren Verschärfung zu genozidalen Entwicklungen kommen könnte, wenn es einer Seite gelingen sollte, die Oberhand über die andere zu gewinnen. 2014 greift die UN daher mit der MINUSCA-Mission ein. Und das ist nicht die erste in der Zentralafrikanischen Republik, wie wir ja schon kurz aufgegriffen haben. Bereits seit 1997 war das Land Schauplatz diverser nationaler und auch internationaler Friedensmissionen. Militärisch und finanziell vor allem getragen durch Frankreich. In der Regel waren die Missionen allerdings nie ausreichend ausgestattet, um wirklich umfassende Ziele zu erreichen, geschweige denn verfügten sie über eine klare Zielsetzung. So hat es im Vorfeld zum Beispiel auch schon zwei Missionen gegeben, die in die zuspitzende Krise mit der Seleka intervenierten, eine Mission der Afrikanischen Union und eine französische Intervention. Ihren Vormarsch zu stoppen gelang allerdings keiner von ihnen. Nun soll allerdings alles anders werden, denn nach 15 Jahren unzureichend ausgestatteter und in ihrer Zielsetzung oft unklarer Missionen sollte die neue Mission damit einen klaren Bruch darstellen. Zum ersten Mal legte die UN ihre politische Agenda zur Unterstützung der Regierung der Zentralafrikanischen Republik mit militärischen Mitteln vor, ein sogenanntes Kapitel 7 Mandat, Logistik und die Stationierung von knapp 13.000 Soldaten. Und damit war die MINUSCA die erste Mission, die den zu diesem Zeitpunkt ca. 16 verschiedenen Rebellenfraktionen im Land zahlenmäßig überlegen war. Und das war auch entscheidend für ihre Zielsetzung, nämlich die Entwaffnung der Gruppen und die Herstellung eines staatlichen Gewaltmonopols. Und das war, und das muss man an der Stelle einfach mal herausheben, eine für die UN und ihre Mitglieder ungewohnt gut ausgestattete und auch zielorientierte Mission, deren Legitimität noch dadurch gesteigert wurde, dass man nicht nur die Afrikanische Union integrierte, sondern auch viele der Blauhelme aus unmittelbaren Nachbarländern stammten. Von der Mission ging also ein klares Signal nach innen wie nach außen einher. Unterstützt von der internationalen Gemeinschaft sollte die Afrikanische Union und Afrika als Ganzes beweisen und vorführen, dass es möglich war, einen solchen Konflikt aufzulösen und in Richtung eines Ausgleichs und Friedens zu lenken, der beispielhaft für die ganze Region sein sollte. Nur auch die Mission stieß erstmal im Land schnell auf Probleme, die vorher wohl absehbar waren, aber fairerweise auch mit klarer Sicht nicht unbedingt auflösbar gewesen wären und die Defekte, die von der Zäsur einer umfassenden UN-Mission ausgehen sollten, bald ins Gegenteil verkehrte. Aber was war passiert? Nun, das, was immer passiert, der Plan war der Komplexität der Realität nicht gewachsen. Die Blauhelm-Soldaten wurden in einem Konflikt abgesetzt, in dem zu diesem Zeitpunkt in vielen Fällen längst unklar war und für sie auch nicht ersichtlich, wer hier eigentlich gegen wen kämpfte, worum und wofür. Oftmals kämpften sie in bestimmten Regionen gleich gegen mehrere Konfliktparteien und verschiedene Seiten des Konflikts gleichzeitig. In anderen Fällen konzentrierten sie sich auf bestimmte, aktuell am gefährlichsten wirkende Akteure, wahlweise Ex-Selikar oder Anti-Balakar. Und das führte dazu, dass die Bevölkerung die Mission zwar insgesamt als unmittelbare Steigerung ihrer Sicherheit wahrnimmt, sich die Mission aber auch zunehmend verstrickte in die komplexen lokalen Konfliktstrukturen und bald selbst als Teil dieser Gewaltordnung wahrgenommen wurde. Beispielgefällig: Anfang 2015 errungen Truppen der UN im Nordosten des Landes, ihrem Auftrag folgend, einen entscheidenden Sieg gegen eine Gruppe von Ex-Selikar. Viele Kämpfer wurden getötet oder entwaffnet, die Gruppe zieht sich zurück und ebenso auch die Blauhelme, die ihre Arbeit ja nun erledigt haben und sich neuen Aufgaben widmen. Doch nur weniger Tage später fallen christliche Kämpfer der Anti-Balakar in die Region ein, die nun weder durch die Blauhelme noch die muslimischen Ex-Selikar geschützt wurde. In der Folge kommt es zu einem der schlimmsten Massaker an der muslimischen Minderheit im Verlaufe des Konflikts überhaupt. Und solche Fälle sind keine Seltenheit. Zwangsläufig verschiebt der Einsatz der UN-Friedenstruppen immer wieder Grenzen, löst Ungleichgewichte auf oder schafft eben auch neue, die den Konflikt weiter anheizen. In dem religiös aufgeladenen Konflikt, in dem Rebellen teils als lokale Schutztruppen vor den Übergriffen anderer wahrgenommen wurden, führt beides vielfach zu Vorwürfen von Seiten der lokalen Bevölkerung, mit einer der beiden Seiten zu paktieren. Die Blauhelme selbst sind nun eingebundene Akteure in einem Konflikt entlang religiöser Identität und ziehen auch mehrfach selbst deren Gewalt auf sich, wie zum Beispiel 2017, als ein Hauptquartier der Mission angegriffen wird, als Vergeltungsakt für ein Massaker durch Ex-Selikar, nachdem die Blauhelme vor Ort die Anti-Balakar vertrieben hatten. Und die Situation ist so komplex und so volatil, dass auch die Verantwortlichen der Mission selbst hinter die eigenen Erwartungen und die Zielsetzungen übergeordneter Kontrolle zurückfallen und sich vielmehr den bekannten Strukturen von Outsourcing und staatlicher Machtteilung ergeben. Vielfach kollaboriert die Mission zum Beispiel direkt mit lokalen Gruppen, um Sicherheitsgarantien zu erreichen und Regionen langfristig zu befrieden. Aber ein ums andere Mal bestätigt sie damit eben auch, entgegen dem Vorsatz, das staatliche Gewaltmonopol herzustellen, die plurale Autorität im Land. Die Vision, langfristig staatliche Kontrolle und ein Gewaltmonopol zu errichten, geht schlicht an der Realität des Konflikts zugrunde. Und damit nicht genug, denn hinzu kommen die Vorwürfe sexueller Gewalt durch Blauhelmsoldaten. Im Verlauf der Mission machten vielfach Vorwürfe über sexuelle Übergriffe durch UN-Peacekeeper gerade aus dem Kongo die Schlagzeilen. Und die folgenden Untersuchungen durch Frankreich und ein Gericht kamen zwar im Anschluss zu dem Schluss, es würden Beweise für die Vorwürfe mangeln. Und wir sparen uns jetzt hier mal an der Stelle längere Ausführungen dazu, wie sorgfältig man dann gesucht hat. Dennoch wurde das kongolesische Kontingent der Mission im Januar 2016 ausgeschlossen. Ein nachvollziehbarer Schritt, der allerdings in der Bevölkerung nicht nur Begeisterung auslöste, denn der Konflikt selbst und auch die UN-Mission waren zu diesem Zeitpunkt längst überschattet von Fragen der religiösen Zugehörigkeit. Dass nun gerade im Süden des Landes christliche kongolesische Truppen abgezogen wurden und in der Folge durch Muslime aus Marokko ersetzt wurden, löste erneut Proteste aus und stärkte zumindest unter der christlichen Bevölkerung die Annahme eines pro-muslimischen Bias unter der UN-Mission. Damit aber nicht genug, denn um zukünftige Skandale zu vermeiden, wurde zudem beschlossen, dass die Mitarbeiter der Mission die Interaktion zwischen Friedenstruppen und der Bevölkerung minimieren sollten. Waren diese vorher also in zentraler Lage in Dörfern und Städten stationiert, saßen sie nun teils Kilometer entfernt außerhalb, weit weg vom alltäglichen Leben der Bevölkerung und auch deren Sicherheitsbedürfnissen. Innerhalb von 3 Jahren waren die Ziele der Mission damit zerschellt an den komplexen Realitäten vor Ort. Beide Entwicklungen, die Einbindung in komplexe lokale Konfliktstrukturen und der folgende Rückzug aus genau diesen Räumen, zeigen von Seiten der UN eine zunehmende Akzeptanz oder auch einfach Resignation, wenn man so will, gegenüber den pluralen Machtverhältnissen im Land, die durch Einsatz wie Rückzug teils sogar noch gestärkt wurden. Denn auch die Mission konzentrierte sich nun vor allem auf die Herstellung von Kontrolle in den urbanen Zentren, nachdem sie nicht in der Lage war, im Hinterland ein staatliches Gewaltmonopol zu errichten, und fiel damit letztlich in die gleichen Strukturen und Kontinuitäten zurück wie alle politischen Führer in dem Land zuvor. Einige kurzfristige Erfolge der Mission wollen wir hier aber zumindest erwähnen, allein schon, um die Geschichte jetzt nicht in der Mitte der 2010er Jahre abzubrechen. Da er nicht in der Lage war, dem Land Stabilität zu verleihen und seine Streitkräfte nicht unter Kontrolle hatte, drängten internationale Staats- und Regierungschefs den Seleka-Präsidenten im Januar 2014 zum Rücktritt. Eine Übergangsregierung und ein Übergangsparlament übernahmen für 2 Jahre die Staatsaufgaben und wurden Anfang 2016 nach demokratischen Wahlen ersetzt. Der ehemalige Premierminister Faustin Archange-Touadéré gewann die Wahl dann in Folge mit über 60% der Stimmen, und die Wahl blieb auch mehrheitlich gewaltfrei und ohne Vorwürfe der Manipulation, was an sich schon einen Erfolg und deutlichen Bruch mit der Geschichte darstellte. Und wohl sowohl auf die 2-jährige Übergangsphase zurückging, inklusive eines nationalen Forums mit Akteuren aus allen Landesteilen sowie ein nationales Referendum über eine neue Verfassung infolge der Wahl, was die Legitimität des neuen Präsidenten steigerte. Und zudem waren beide Kandidaten frei von dem demokratischen Makel einer Verwicklung in vorherige Putsche und Versuche der Machtergreifung und konnten daher auch glaubhaft einen Bruch mit dem alten Machtzirkeln vermitteln. Und in diesem Sinne stand auch Präsident Touadérés Entscheidung, keine Akteure mit Einfluss auf militante Gruppen und dem Militär in sein Kabinett aufzunehmen. Ein absoluter Bruch mit der gewohnten Praxis, in der politische und militärische Macht eigentlich immer wieder miteinander vereint wurden, was alle Vorgänger angestrebt hatten. Diese demokratischen Erfolge, die auch dank der UN-Mission errungen werden konnten, waren allerdings nur von kurzer Dauer. Denn bereits ein Jahr nach seiner Wahl musste auch der neue Präsident von seinem rigorosen Plan, nämlich dem Ausschluss von Gewaltakteuren aus der Regierung, Abstand nehmen. Denn ohne sie ließ sich schlicht keine Kontrolle und kein Frieden garantieren. Sowohl Akteure der Ex-Seleka und Anti-Balaka wurden in der Folge in sein Kabinett aufgenommen, um der zunehmenden Instabilität und mangelnden staatlichen Kontrolle im Land entgegenzuwirken. Die standen aber natürlich nicht nur in harter Opposition zueinander, sondern auch zu den alten politischen Eliten, was eine Integration erschwerte. Das politische System war von nun an quasi blockiert. Und die Übergangsphase und die demokratische Wahl stellten insofern zwar einen deutlichen Bruch mit der gewohnten Praxis der Machtübernahme dar, und versuchten den Graben zwischen Zentralregierung und Peripherie zu schließen und damit auch einer Allianzbildung zwischen politischem Personal und lokalen Gewaltakteuren entgegenzutreten. Das wenig überraschende Umschwenken des Präsidenten macht aber auch deutlich, dass diese Politik letztlich die Machtbasis und Loyalität gerade in der Peripherie fehlten. Und auch die neue Regierung vernachlässigt in der Folge wiederum die Peripherie weitestgehend, wie auch schon die Regierungen seit der Unabhängigkeit. Den neuen demokratischen Führern und Vertretern gelang es nicht einmal nominell, die ländlichen Gebiete zu kontrollieren, und sie haben die Kluft zwischen minimalen staatlichen Dienstleistungen und der Erwartung der Menschen seitdem nur noch vergrößert. Heute konkurrieren mindestens 14 verschiedene bewaffnete Fraktionen miteinander um die Kontrolle über die ressourcenreichen Teile des Territoriums. Und auch die neue Regierung ist in alte Muster des Outsourcings zurückgefallen. Sicherheit und die meisten und auch die neue Regierung ist daher in alte Muster des Outsourcings zurückgefallen. Sicherheit und die meisten öffentlichen Dienste blieben an die MINUSCA und ihre Folgemissionen bzw. internationale NGOs ausgelagert, die Peripherie wurde vernachlässigt, pluralisierte Gewalt und ausgelagerte Regierungsführung sind auf ein Niveau gestiegen, das heute sogar noch über dem Niveau der Vorkrise liegt. Während sich die staatliche Kontrolle auf größere Städte beschränkt, wurde der Rest des Territoriums der Kontrolle verschiedener bewaffneter Akteure und einem Bürgerkrieg entlang religiöser Identität überlassen, und das bis heute. Und weiterhin ist das Land versunken in tiefe Gewalt, Vertreibungen und Massaker an verschiedenen religiösen Gruppen sind Alltag, Und weder die wechselnden politischen Führungen im Land noch die internationale Gemeinschaft scheinen in der Lage zu sein, diese Entwicklung noch nennenswert zu verlangsamen, geschweige denn umzudrehen. Der Konflikt hat sich verselbstständigt und durch seine Komplexität eine Wucht entwickelt, die fast unauflösbar erscheint. Nun, warum haben wir uns jetzt so intensiv mit diesem Konflikt in der Zentralafrikanischen Republik befasst? Weil er exemplarisch stehen kann für einen Konflikt, der vordergründig religiös motiviert erscheint. Und das ist ja auch nicht falsch. Es ist, wie sich der Konflikt heute für Beobachter darstellt. Aber nur auf dieser oberflächlichen Ebene zu verweilen, die strukturellen, politischen, wirtschaftlichen Faktoren auszuklammern, so wie Bittner es zum Beispiel in seinem Text getan hat, sie geradezu als irrelevant zu negieren, verschleiert die tatsächlichen, tief sitzenden Bedingungen, die einen solchen Konflikt überhaupt erst ermöglicht haben. Und verleitet darüber hinaus auch zu einer Simplifizierung der Frage, wie sich ein solcher Konflikt auflösen lässt. Das vermeintliche Böse zu erkennen und den Extremismus von außen anzuprangern, wie es einige der Kommentatoren unter Bittners Text taten, nach dem Motto, ich erkenne Barbaren und werde sie auch so benennen, mag einem Genugtuung bringen, vor allem wenn es Ressentiments über ein vermeintlich unterentwickeltes barbarisches Afrika bestätigt. Der Antwort, wie solche Konflikte entstehen und wie sie beendet werden können, kommt man darüber aber keinen Schritt näher. Tatsache ist, man hat es ja versucht, mit viel Einsatz von Personal und Material, aber selbst die internationale Gemeinschaft scheiterte an den tief sitzenden, strukturellen, historisch verankerten Bedingungen der Staatlichkeit in der Zentralafrikanischen Republik. Und das führt uns nun auch nach Nigeria und dem von Bittner zitierten Bericht aus dem britischen Parlament mit dem Titel Nigeria Unfolding Genocide und der Frage, ob diese, und warte kurz, ich kram das Zitat nochmal raus, tatsächlich zu dem eindeutigen Schluss kam, dass, Zitat, der Klimawandel der am wenigsten bedeutsame Treiber hinter dieser Gewalt sei, sondern der wichtigste Faktor hinter der Christenverfolgung vielmehr eine religiös-extremistische Ideologie sei. Und die kurze Antwort ist ja. Also zumindest, wenn man den Text überfliegt, wie Bittner es wohl getan hat und nicht bereit ist, etwas tiefer zu schauen, denn das Zitat findet sich dort tatsächlich so. Aber es ist wichtig, sich die Rahmenbedingungen des Berichts etwas genauer anzuschauen und das fängt schon damit an, dass der Bericht nicht anstrebt, eine Entwicklung über längere Zeit abzubilden, sondern sehr konkret die Phase ab 2020 in den Blick nimmt und anhand dessen die Frage stellt, haben sich die Bedingungen verbessert oder verschlechtert und wenn sie sich verschlechtert haben, was hat diese Entwicklung angetrieben? Und das ist natürlich schon mal eine andere Frage, als wir sie uns hier mit Blick auf die Zentralafrikanische Republik gestellt haben. Der Bericht nimmt eben nicht primär langfristige Faktoren in den Blick. Es macht einen Unterschied, ob man gefragt wird, was meinen Sie sind die entscheidenden Bedingungen, die zu einem religiösen Konflikt geführt haben, oder ob man gefragt wird, was meinen Sie hat in den letzten 3 Jahren am stärksten zur Verschärfung des Konflikts beigetragen. Und das mag wie ein Detail wirken, verändert aber natürlich den Charakter der Befragung und auch deren Rahmen sollte man nochmal kurz fassen. Denn es handelt sich um eine Befragung unter Aktivisten, NGOs, staatlichen Vertretern, Journalisten etc. Und es ist per se völlig legitim, aber für uns ist zum einen von außen nicht nachvollziehbar, inwiefern diese Gruppe irgendwie repräsentativ für eine ganzheitliche Betrachtung sind. Und zudem kann natürlich auch die Befragung von Menschen zwar zu eindeutigen Ergebnissen führen, ob diese aber mit der Realität tatsächlich übereinstimmen, lässt sich zumindest in Frage stellen. Nicht, weil man den Bewertungen nicht per se trauen kann, sondern weil eben bestimmte Faktoren sich nicht unbedingt eignen, um abgefragt zu werden. Es scheint wenig verwunderlich, dass Vertreter einer NGO oder auch Bischöfe, die zum Beispiel in dem Bericht auch befragt werden, auf die Frage, was hat den Konflikt am stärksten in den vergangenen 3 Jahren angetrieben, antworten, religiöser Extremismus und nicht der Klimawandel, der in einem weit schwierigen Maße greifbar zu machen ist, gerade über eine kurze Zeitspanne. In bestimmten Regionen war es trocken und das führt vielleicht zu Verteilungskonflikten, aber es war schon vor 3 Jahren trocken. Und die weiteren Entwicklungen, ihre Wirkung auf einen Konflikt und Verteilungskämpfe wird man vielleicht erst in 10, 15 Jahren klar benennen können, gerade wenn man dafür das Mittel der Befragung wählt. Dass man dort nun aber gerade unmittelbar weit größere Probleme hat, das negiert ja nicht, zwangsläufig, dass der Klimawandel keinen Einfluss hätte auf eine Verstetigung und Anheizung des Konflikts. Der Bericht kommt daher auch nicht zu dem Schluss, dass der Klimawandel der kleinste Faktor sei, sondern lediglich, dass es sich in der Wahrnehmung der Befragten so darstellt. Und fairerweise muss man dazu sagen, dass mit dem Klimawandel und seinen Folgen ist so eine Sache, denn man würde sich natürlich wünschen, dass die Einflüsse wissenschaftlich empirisch ergründet werden, aber die Realität sieht vielfach einfach anders aus. Bleiben wir nochmal kurz bei der Zentralafrikanischen Republik. Infolge der Instabilität und einer wachsenden Ressourcenknappheit in der Sahelzone und der Tschadsee-Region machen sich inzwischen zahlreiche Viehzüchter auf der Suche nach Wasser und Weideland für ihre Herden auf den Weg in die Zentralafrikanische Republik, wo ein günstiges Klima, eine weit verstreut lebende Bevölkerung sowie riesige Weideflächen große Teile des Landes zu einem idealen Standort für grasendes Vieh machen. Und diese Migration hat in den vergangenen Jahren massiv zugenommen und heizt Verteilungskonflikte an. Es ist also davon auszugehen, dass sich auch an den Umweltbedingungen etwas geändert haben muss, was die Menschen nun zur Migration treibt und dass das wiederum Einfluss auf das Gewaltniveau in der Region hat. Ebenso kämpft die Zentralafrikanische Republik zunehmend mit extremen Wetterlagen. So waren 2019 zehntausende Menschen in der Hauptstadt Bangui gezwungen, infolge schwerer Überschwemmungen ihre Häuser zu verlassen und liefen somit Gefahr, sich nicht mehr ausreichend versorgen zu können. Zudem haben die Überschwemmungen auch zu einem Ausbruch von Malaria und Cholera geführt. Und dies in einem Land, in dem Menschen kaum einen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Und es wird erwartet, dass sich diese Situation weiter verschlimmert, da Dauer und Häufigkeit der Regenzeiten immer unregelmäßiger werden. Es ist kaum mehr möglich, sich auf den traditionellen landwirtschaftlichen Kalender zu verlassen. Die Bauern kämpfen längst um ihre Existenz und das in einem Land, in dem ein Großteil der Bevölkerung weiterhin auf die eigene Hände Arbeit und die Landwirtschaft angewiesen ist. Und klar, diese Klimaverschärfungen klingen nach Klimawandel und wir können uns hier auch zutrauen, genau das so zu benennen, aber wissenschaftlich fehlen uns dazu ganz einfach die Daten, um die Entwicklung sichtbar zu machen. Denn in dem Land herrscht nun mal weiterhin ein brutaler Bürgerkrieg, woraus folgt, zahlreiche Wetterstationen sind außer Betrieb, völlig veraltet oder zerstört, sodass das landesweite Klima im weltweiten Vergleich extrem schlecht überwacht wird, obwohl das großflächige Land besonders anfällig für den Klimawandel ist. Langfristig ermittelte, verlässliche Daten zu dieser Entwicklung sollte man allerdings nicht erwarten. Und das droht natürlich auch den tatsächlichen Einfluss des Klimawandels nur ungenügend in die Beurteilung der Region mit einzubeziehen. Und wird sogar noch dadurch verstärkt, dass es kaum eine Bündelung von Daten über Landesgrenzen hinaus gibt. Man weiß also, dass Viehzüchter aus dem Tschad kommen, aber eigentlich fehlen einem die Möglichkeiten, im großen Stil über Grenzen hinweg ein Bild über Klimawandel und Migration für die ganze Region zu skizzieren. Eine Situation, die sich übrigens in Nigeria ganz ähnlich darstellt. Zusammengenommen muss man also hier schon mal feststellen, ob der kleinste Faktor vor allem langfristig der Klimawandel ist, gibt der Bericht nicht her. Und das jetzt ohne zu unterstellen, es sei unsauber gearbeitet worden oder so. Die Realität konfrontiert uns hier einfach mit allerlei Ungenauigkeit, die sich einordnen lässt, wenn man den Bericht und seinen sehr kleinen zeitlichen Rahmen bedenkt, die aber eine Absolutheit wie von Bittner eigentlich ausschließen sollte. Und ähnlich sieht es mit dem Blick auf die Frage aus, inwiefern religiöser Extremismus der stärkste Treiber der Gewalt ist und vor allem, ob er für sich alleine steht oder nicht vielleicht angetrieben oder zumindest beeinflusst ist von weitreichenden Motiven. Der Bericht skizziert diverse andere Faktoren, die einen Einfluss haben. Schon genannten Klimawandel, aber auch Armut, ethnische Spannungen, Kriminalität und Korruption, die Politik selbst oder auch den Zufluss von Waffen von außen. Betrachtet diese Faktoren aber zumindest in der Befragung getrennt voneinander. Die Befragten sollen die Faktoren quasi untereinander einordnen, vom am relevantesten bis zu am wenigsten relevant. Aber wenn es die Beschäftigung mit der Zentralafrikanischen Republik eines gezeigt hat, dann, dass diese Faktoren eher in einem Konglomerat wirken, denn klar voneinander abgrenzbar sind. Vielmehr zeigen Konflikte der gesamten Region eine Wechselwirkung all dieser Faktoren, die sich gegenseitig verstärken. Und auch der Rahmen des Berichts ist daher uneindeutig, weil ja, schaut man sich die Daten zu Nigeria an, kann man feststellen, dass die Armut heute wie vor 10 Jahren extrem hoch ist, was sich im Zeitraffer nur zugespitzt hat, weshalb man vielleicht dazu neigt, es als konkreten Faktor der Gewaltentwicklung in den vergangenen 3 Jahren eher weiter unten anzusiedeln. Aber das verrät uns natürlich nichts darüber, welchen langfristigen, dauerhaften Effekt Armut auf die Entstehung und Verfestigung von Gewalt hatte. Das soll im Umkehrschluss jetzt aber natürlich nicht bedeuten, dass man religiös motivierte Gewalt mit Blick auf andere Faktoren negieren sollte. Schätzungen gehen davon aus, dass allein im Jahr 2022 über 5000 Christen in Nigeria getötet wurden und ungefähr 89% aller getöteten Christen weltweit aus Nigeria stammen. Und der Bericht selbst tut sich sehr schwer damit zu benennen, worauf dieses unglaubliche Maß der Gewalt zurückgeht. Zitat: Eine tiefere Analyse der wahren Ursachen der Gründe ist notwendig. Aber er ordnet das politische Umfeld, in dem diese Gewalt möglich wird, deutlich ein und viele der Faktoren, die im weiteren Verlauf des Berichtes folgen, weisen deutliche Parallelen zur Situation in der Zentralafrikanischen Republik auf, angefangen mit dem zentralsten, nämlich einer Schwäche des Staates und ausgeprägten Elitenstrukturen. Dass solch eine Vielzahl von Angriffen auf Christen überhaupt möglich ist, kann nur eins von zwei Dingen oder gleich beides bedeuten. Der Staat ist nicht in der Lage oder will sein Gewaltmonopol nicht durchsetzen, seine BürgerInnen nicht schützen, und das geht entweder auf eine unzureichende Durchdringung des Staatsgebiets zurück oder aber auf interessenpolitische Billigung der Gewalt. Und in Nigeria trifft beides zu. Wie andere Staaten der Region auch, ist das Land ethnisch extrem divers und Identitäten sind so ausdifferenziert, dass die Religion oft größter gemeinsamer Nenner ist, und das schon lange. Das Land teilt sich fast zu 50% in Muslime und 50% Christen auf und die Religion gibt dabei oft auch schon Aufschluss über die Regionen, in der Menschen leben, welche Tätigkeit sie nachgehen und damit auch welche Interessen sie teilen und welche politischen Strömungen sie unterstützen. Und einer der Befragten aus dem Bericht bringt die politische Spaltung, die sich aus dieser religiösen, aber de facto ja auch ökonomischen und regionalen Spaltung bedingt, gut auf den Punkt. So gibt der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Nassarawa zu Protokoll, Zitat: Ein einfacher Streit zwischen einem Fulani-Hirten und einem Bauern aus einer Gemeinschaft, die überwiegend christlich auf dem Land lebt, kann schnell den Tenor einer sektiererischen Krise annehmen, da der Fulani-Hirte fast immer ein Muslim sein wird. Und solche Konflikte sind in Nigeria seit Jahrhunderten alltäglich und sie bedingen konstante Spannungen, in denen sich religiöse Zugehörigkeit, ökonomische Bedingungen und unterschiedliche Lebensrealitäten überschneiden und über Jahrzehnte verworrene Konflikte im Kleinen wie im Großen verschärft haben. Und das hat natürlich auch mit den politischen Strukturen im Land zu tun, denen es nicht gelungen ist, im Rahmen einer politischen Aushandlung einen längerfristigen Interessenausgleich zwischen den Gruppen zu erreichen. Denn auch die politische Elitenbildung des Landes hat sich wenig verwunderlich entlang der religiösen Identität etabliert. Wer als Moslem politisch erfolgreich sein will, der muss seine politische Karriere auf der Unterstützung der Muslime aufbauen und gleiches gilt für die Christen. Was an sich noch kein Problem darstellt, wenn es denn so etwas wie allgemein anerkannte institutionelle Checks und Balances gibt, die übergeordnet etwaige Willkür verhindern könnten. In Nigeria greifen diese allerdings nicht, vielmehr hat sich die schwache Staatlichkeit, die Vernachlässigung der Peripherie, die mangelnde Fähigkeit und der mangelnde Wille dazu geführt, dass auch die Rechtsordnung sich von einem System der politischen Willkür kaum unterscheiden lässt, in dem politische Eliten zu Machterhalt und Machtausweitung religiöse Konflikte und Partikularismus noch anheizen und ausnutzen durch gezielte Spaltung und Anfeuern konstanter Bedrohung, die die politisch-religiösen Gruppen zusammenschweißt und auch voneinander separiert. Und Methoden und Motive sind dabei vielfältig. Ja, vielleicht lässt man eine militante lokale Gruppe gewähren, weil sie politische Unterstützung in einer bestimmten Region garantieren. Oder weil man einen innerreligiösen Konflikt vermeiden möchte. Vielleicht begünstigt man aber auch bestimmte religiöse Gruppen in Verteilungsfragen um Land und wirtschaftlichen Zugang im Austausch für politische Unterstützung. Vielleicht etabliert man aber auch ein rechtliches System, das religiöse Interessen integriert, um Willkür quasi durch eine höhere Macht legitimieren zu lassen und diese höhere Macht letztlich auch für sich zu vereinnahmen. Praktiken, die von christlichen wie muslimischen politischen und religiösen Eliten gleichermaßen etabliert wurden. Erst der Wahlkampf Anfang letzten Jahres erreichte in dieser Hinsicht nochmal ein neues Niveau, als über Wochen politische Akteure, Imame wie Priester in den entsprechenden Medien und auch auf Social Media über Wochen Hass und Hetze ausschütteten, um die eigene Anhängerschaft aufzustacheln und zu animieren, an die Wahlurnen zu strömen. Und auch Nigerias neu gewählter muslimischer Präsident Bola Tinubu, der im Mai 2023 sein Amt antrat, hatte auch nach seiner Wahl offenbar wenig Interesse daran, die Wogen wieder zu glätten. Ganz im Gegenteil, hat er den berüchtigten Blasphemie-Paragraphen noch einmal verschärft und der trifft Muslime wie Christen gleichermaßen und ist Ausdruck maximaler Willkür. Egal, ob muslimische Musiker oder christliche Demonstranten, die für mehr Schutz ihrer Gemeinschaft demonstrieren, Studierende, die sich in Chatgruppen kritisch äußern oder unliebsame politische Akteure, jeder läuft prinzipiell Gefahr, Opfer des Blasphemie-Paragraphen zu werden, der entweder lebenslange Haftstrafen oder auch mal gleich die Todesstrafe vorsieht. Und selbst wenn diese Urteile in höheren Instanzen teils aufgehoben wurden, die Menschen, die es trifft, gelten quasi als vogelfrei. Benannt und markiert als Ketzer werden sie nicht selten Opfer von gewalttätigen Mobs, Anhängern des Präsidenten, die ihre Häuser anzünden und sie lynchen, ohne dass staatliche Akteure diese Gewalt in irgendeiner Weise unterbinden würden. In dieser Gewaltlogik wird der Staat durch sein Personal also selbst zum Akteur in einer Spirale der religiösen Gewalt und unterminiert damit letztlich die eigene Legitimität, indem er das so grundlegende Sicherheitsversprechen konstant untergräbt. Es ist ein maximaler Rückzug der Staatlichkeit, der sich bewusst von jeglicher rechtsbasierten Ordnung löst und damit räumlich wie ideologisch auch einen immer größeren Raum schafft für nichtstaatliche Akteure, die sich in dieser Leerstelle etablieren können. Und die Begründung dafür liegt ganz grundsätzlich in den wirtschaftlichen wie politischen Strukturen des Landes. Wie in der Zentralafrikanischen Republik auch, konzentriert sich die Macht vor allem auf die Großstadt Lagos und einige weitere urbane Zentren und die gigantischen Ölvorkommen des Landes. Wer es schafft, beides zu besetzen, egal ob über Betrug und Korruption oder Gewalt und militärische Macht, der kann auch seine persönliche politische und ökonomische Macht sichern, zumindest in einem entscheidenden Teil des Landes. Und alles darüber hinaus wird durch Allianzen mit lokalen Akteuren geregelt, die der Rumpfstaat weitestgehend gewähren lässt, solange sie nicht zu einer Gefahr für das Elitensystem werden, auch wenn diese lokalen Akteure auf dem Boden des Staates eigene Scharia-Systeme errichten. Aber auch diese lokalen Systeme bauen natürlich nicht allein auf religiösen Dogmen auf. Viel öfter ist die Religion Mittel zur Etablierung autoritärer Gewaltsysteme. Was für Blasphemiegesetze des Staates gilt, gilt insofern auch für Boko Haram und andere islamistische Gruppen. Und der Bericht bringt das sogar fettgedruckt auf den Punkt, wenn es heißt, Zitat, im Wesentlichen handelt es sich bei der Gewalt um einen Landraub, der durch ethnische Säuberungen erleichtert wird. So brutal und willkürlich die Gewalt also wirken mag, sie folgt einem einfachen Zweck, sowohl physisch wie auch psychologisch, indem sie Menschen tötet, vertreibt, verunsichert und damit Raum schafft für ein autoritäres System, einen Staat im Staate, der sich ebenso religiös legitimiert, wie er die Religion auch als Mittel der Willkürherrschaft ausnutzt. Und in Nigeria, wie in der Zentralafrikanischen Republik, bedroht diese Entwicklung längst die Existenz des Staates selbst. Doch der Blick auf die Zentralafrikanische Republik zeigt auch, wie schwer es ist, einen solchen Konflikt aufzulösen, wenn sich erstmal eine plurale Gewalt etabliert hat, die jeden Akteur zu vereinnahmen droht, selbst solche von außen, die gewollt oder nicht zwangsläufig zur Komplexität beitragen. Sei es, indem sie schwache politische Akteure und Systeme stützen, wie es Frankreich und auch Großbritannien jeweils vielfach getan haben, oder auch nur zur wirtschaftlichen Zentralisierung historisch beigetragen haben, die eine Ausbildung zur Rumpfstaatlichkeit begünstigt hat. Und ja, das gilt sogar für die katholische Kirche, wie ein Verfahren am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag deutlich macht. Dort läuft noch bis voraussichtlich 2025 ein Verfahren gegen verschiedene Akteure der Anti-Balaka und auch Seleka, die in der Zentralafrikanischen Republik schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben sollen. Und unter den Angeklagten ist auch der 46-jährige Alfred Yekatom, genannt Rambo, Warlord und einer der Anführer der christlichen Anti-Balaka. Er soll mehrere Massaker an Muslimen befohlen und selbst schwere Verbrechen begangen haben. Sein wichtigster Entlastungszeuge, den er geladen hat, will davon allerdings nichts gewusst haben. Er beschreibt ihn lieber als Ordnungshüter, der keinerlei Groll auf Muslime gehegt haben soll. Und sein Name ist Giorino Perin. Er ist Italiener und Bischof einer der Regionen, die erst durch die muslimische Seleka und dann durch die Antipalaka besetzt und auch gequält wurden. Und ob der Bischof vielleicht lieber in die andere Richtung geguckt hat oder den Angeklagten bewusst schützt, und das, obwohl die Kirche offiziell die Haltung bezogen hat, die Gewalt beider Seiten zu verurteilen und auf einen Versöhnungsprozess zu setzen, wird sich zeigen. Oder vielleicht auch nicht. Aber die Gegenüberstellung der Gewalt in Nigeria und der Zentralafrikanischen Republik macht hoffentlich deutlich, die religiösen Dogmen mögen sich unterscheiden und die Akteure sind vielfältig. Aber sich einzelne Versatzstücke herauszugreifen, wird den komplexen Gesamtlagen innerhalb der Länder, die ja oft auch noch miteinander verbunden sind, nur seltenst gerecht. Genauso wenig wie die Beschreibung komplexer Konflikte als schlichte, aus sich selbst motivierte, gerade muslimische religiöse Gewalt, die einer reflektierten Christenheit gegenüberstehen würde, die nun lieber die andere Wange hinhält, als selber Teil der Gewaltdynamik zu werden, der Realität nun wirklich entsprechen würde. Ja, wir hätten hier heute auch über die Lord's Resistance Army sprechen können, eine der ehemals größten radikal-christlichen Gewaltakteure in Uganda gegründet, aber vor allem im Grenzgebiet zwischen Kongo und Zentralafrikanischer Republik aktiv. Bekannt vor allem durch Bilder ihres Anführers, ihr werdet den Namen alle schon mal gehört haben, Kony, und den exzessiven Einsatz von Kindersoldaten. Nachweislich sind dieser Gruppe zwischen Ende der 80er Jahre bis in die frühen 2000er Jahre über 100.000 Menschen zum Opfer gefallen. Eine wirklich unglaubliche Zahl, für die kaum einer der Verantwortlichen jemals zur Rechenschaft gezogen wurde. Und viele weitere dieser Gruppen und ihrer Verbrechen ließen sich anschließen. Und es macht deutlich, Bibel- und Korankunde allein sind eine Sackgasse, wenn es darum geht, Konflikte und ihre Entstehung zu beschreiben. Auch wenn natürlich auch schlicht religiös motivierte Gewalt auf individueller und kollektiver Ebene, wie zum Beispiel auch Aberglaube oder Schamanismus, eine Rolle spielen können. Kommen wir abschließend also noch einmal auf den Text von Bittner zurück. Haben wir in den deutschen Medien ein Ignoranzproblem, wenn es um internationale Themen und zum Beispiel auch Gewalt in Afrika geht? Ja. Schon. Sonst würde ich hier diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht machen. Aber auch wenn ich mir ganz grundsätzlich und gerade vom Öffentlich-Rechtlichen eine bessere und auch regelmäßigere Berichterstattung wünschen würde, zu behaupten, die deutschen Medien und die deutsche Öffentlichkeit seien nun so gefangen in der Selbstreflexion, dass sie sich dafür nicht interessieren würden, erscheint mir dann doch recht krude als Begründung. Es ist nun mal nur logisch, dass man am ehesten dort Kritik ansetzt, wo man seinen eigenen persönlichen politischen Einflussbereich wahrnimmt. Und der reicht zwar bis hin zu den Statuten der EU und Organisationen wie Frontex, wenn wir mal bei Bittners Frage bleiben, wen oder was denn nun Schwimmwesten für Kirchen anprangern, aber er streckt sich eben weit weniger einleuchtend auf die Arbeit von Schleppern in einem Krisenland wie Libyen. Also was soll ich denn jetzt an die für politische Forderungen richten? Hört bitte auf damit? Ja, an der Stelle müsste man ja eigentlich erstmal Verständnis fördern für die Entwicklung vor Ort, um überhaupt klar Ursachen benennen zu können. Denn auch Schlepper sind ja nur Symptom und nicht Ursache oder Ausgangspunkt von Fluchtbewegungen. Und Gleiches geht natürlich auch für religiöse Konflikte und ganz generell viele Faktoren. Keiner von ihnen steht für sich alleine. Umso ironischer aber, dass Bittner sich dann ausgerechnet ein Versatzstück herausgreift, nämlich die muslimische Religion, und allein darüber Konflikte miteinander verknüpft und er sogar selber so eine Art von eigenem Konflikt aufbaut, wenn er schreibt, dass christliche Europa sei von einem Platz in der Welt gestoßen, auf dem es sich gerade so richtig bequem machen wollte, nämlich dem Platz des Sünders. Denn das macht natürlich nur Sinn, in seiner willkürlichen Bezugnahme auf diesen einen Faktor, für den er den Bericht aus dem britischen Unterhaus zumindest mal, sagen wir, stark verkürzt als Argumentationsstütze nutzt. Aber Whataboutism ist an dieser Stelle einfach notwendig. Was ist mit der Gewalt der Anti-Balakan der Zentralafrikanischen Republik, der Lord's Resistance Army? Steht ihre Gewalt in einem anderen Kontext? Und wenn ja, was unterscheidet die Gewalt grundsätzlich? Oder was unterscheidet auch die Gewalt von Boko Haram von der Seleka? Darüber hat er ja keinen Text geschrieben, dass jetzt eine Zensur in der Betrachtung notwendig erscheinen würde. Ja, wir haben heute viele Parallelen zusammengetragen und ich glaube, wir können uns dabei nicht vorwerfen lassen, irgendwie die Augen verschlossen zu haben vor den wirklichen Akteuren oder irgendwie zu selbstfixiert gewesen zu sein. Aber gerade darin besteht ja oft die Herausforderung für Beobachter wie Akteure gleichermaßen. Welche Faktoren wirken überhaupt? Was sind die wahrhaftigen Gründe, wie es der zitierte Bericht ja auch fragt? Und lassen sie sich überhaupt voneinander und auch dem historischen Kontext lösen? Gerade aufgrund dieser Komplexität droht ja überhaupt erst der Rückzug auf zu schnelle Gleichmachung oder die Überbetonung bestimmter Faktoren im politischen oder persönlichen Interesse oder schlicht auch durch selektive Wahrnehmung. Und auch Bittner muss sich dementsprechend selbst vorwerfen lassen, hier eher zu einer weiterhin unterkomplexen Debatte beizutragen und im Gegensatz all seiner Kritik und Forderungen genau das zu tun, was er anderen vorwirft. Anstatt sich mit den Ursachen von religiöser Gewalt zu befassen, verbleibt er bei einem selbstreferenziellen Blick, der ironischerweise auch keine Verbrecher im Ausland anprangert, Akteure Nigeria werden ja nicht mal genannt, sondern eine innerdeutsche Debatte und ihre nicht näher genannten Teilnehmer, denen er nun so eine Art positivistischen Paternalismus unterstellt, eine Aussage, die bedauerlicherweise auch in anderen Texten jetzt öfter mal Erwähnung findet, aber wie bei Bittner auch oft eher umschreibt, dass man selber wohl doch nicht so viel Interesse daran hat, sich eingehender mit den Zusammenhängen gerade im globalen Süden zu befassen, ist ja auch anstrengend. Dabei aber völlig übersieht, dass die vermeintlich einfache Erklärung der Barbarei, die man der vermeintlich überkomplexen Betrachtung anderer gegenüberstellt, ganz klassisch paternalistisch ist. Weil sie Menschen gar nicht zutraut, in Interessenlogiken und Systemen zu agieren, sondern diese eben als schlicht religiös wahnhaft beschreibt. Ja, ein gewisser renitenter Trend offenbar unter so manchen Journalisten zu behaupten, dass manchmal eben doch die einfachen Antworten die richtigen sind, aber ganz oft sind sie es auch einfach nicht. Ja, auch wenn es sich so schön disruptiv anfühlen mag. Und da ich euch jetzt eh schon in eine zweistündige Privatfehde mit einem Text gezogen habe, hier noch eine abschließende, sicherlich komplett unfaire Bemerkung, die nichts mit Außenpolitik zu tun hat. Bittners Text hat mich wirklich wahnsinnig geärgert und viel mehr noch, als mich die inhaltliche Verkürzung geärgert hat, hat mich die Instrumentalisierung von gleich zwei Konflikten geärgert, um darüber eine vage, vermeintliche, gesellschaftliche Verschiebung zu kritisieren. Und ich betone das deshalb die ganze Zeit so komisch, weil Bittner uns keinerlei Aufschluss darüber gibt, wer denn der Adressat seines Textes eigentlich ist. Ja, also die Medien irgendwie, aber eigentlich meint er ja mehr. Diese ominösen vielen EuropäerInnen, die sich gerne selbst Geißeln und Luisa Neubauer etwas zu sehr feiern. Irgendwie sowas wie ein linksgrüner Mainstream vielleicht? Ich weiß es nicht, wir können es nur vermuten. Und hier liegt aber mein zentrales Problem, denn ich glaube, so richtig benennen kann Bittner sie auch nicht. Nur, dass es sich irgendwie linksgrün anfühlt und sie vielleicht auch noch bunte Haare haben, Herr Bittner? Aber nur, um mir mein Beispiel zu bemühen, einer grünen Bundespartei, die Kampfjets an Saudi-Arabien liefert, kann man nun schwerlich vorwerfen, die evangelische Gesinnung oder die eigene Sündengeißelung würden zu blockierender Selbstreflexion beitragen, wenn es um das eigene Handeln mit Blick auf internationale Konflikte gehen würde. Und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen ironisches Beispiel, aber grundsätzlich erscheint mir die Gruppe der Adressaten, die Warlords und religiöse Gewalt gerne liebevoll paternalisieren, dann doch recht klein. Und vielmehr erinnert mich Bittners vage Kritik an einen zumindest für mich inzwischen legendären Auftritt von Jan Fleischhauer, seines Zeichens ja auch im weitesten Sinne Journalist im ARD-Presseclub. Denn dort sagte Fleischhauer sinngemäß, also wenn ein Grüner den Raum betrete, dann mache ja immer schon das Auftreten deutlich, dass nun die geballte Arroganz und Besserwisserei den Raum betrete. Und auf die Frage einer Kollegin, woher er das denn nehme, antwortete Fleischhauer, naja, er habe ja schließlich so einen Grünen zu Hause. Er wisse das schon. Und das ist natürlich erstmal wahnsinnig lustig, weil es die großen Gesellschaftskritik als familiären Kleinkrieg offenbar zwischen Vater und Sohn entlarvt. Aber sowohl Fleischhauer als auch Bittner sei an dieser Stelle vielleicht einmal empfohlen, wenn die eigenen Kinder nerven, weil sie vegane Schnitzel wollen oder keine Waffen in Kriegsgebiete. Oder der Redaktionsvolontär mal wieder kritisiert, dass dem Klimawandel nicht ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet wird. Oder auch der Pfarrer quengelt, dass man doch bitte Kollekte für Sea-Watch sammeln soll, dann bedeutet das noch lange nicht, dass eine ganze Gesellschaft an zu viel Reflexion, Kontextualisierung und Pflegen der eigenen Sünden zugrunde gehen würde. Von daher, wenn man das eigene Umfeld mal wieder nicht so richtig erträgt, vor lauter vermeintlich zu selbstkritischen Besserwissern, dann vielleicht lieber einfach mal den Blick über den Tellerrand in größere Diskurse wagen und vielleicht zum Beispiel eine Kolumne über die fatalen Folgen von zu viel TikTok-Konsum oder so schreiben, als internationale Konflikte für halbgare gesellschaftliche Gesinnungskritik zu instrumentalisieren, wenn es einem darum einfach nicht geht. Und ich hoffe doch sehr, wir haben es heute besser gemacht. Ihr könnt diesen Podcast finanziell unterstützen über die unten angegebene Bankverbindung, PayPal oder auch steadyhq.com/neben der Spur. Alles, was ihr dafür braucht, findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank.